Die Kack- und Sachgeschichten wandern heute durch die epischen Weiten der afrikanischen Steppe. König der Löwen hat tatsächlich so viele spannende und skurrile Geschichten auf Lager, dass wir heute fast ausschließlich nur über dessen Produktion sprechen. Was ist alles schiefgegangen? Warum ist er nicht nur ein, sondern sogar zwei, drei, vierfach geklaut? Und warum hat Elton John bei der Testvorführung fast das Kino auseinandergenommen? Ich bin Fred, ich präsentiere euch die Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Wir sind das Alpha und vor allem das Omega, das Ende des Kreislaufs des Lebens. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Und ihr.
Podcast of Life.
Und ihr habt Gesangsverbot heute. Vor allem Tobi. Ich prophezei jetzt schon, wenn ich 1 Euro krieg für jedes Mal, wenn Tobi singt in der heutigen Folge, dann werde ich reich, Leute.
Ja. Dann hast du wahrscheinlich am Ende original 1 Euro. Ja.
Herzlich willkommen am Kack und Sach Stammtisch. Hallo Tobi.
Hallo.
Hallo Richard.
Hallo.
Hallo, ich selber, Fred.
Hallo.
Ich hatte Angst, dass das Bier auf dem Balkon nicht kalt genug wird, weil es langsam Frühling wird, aber nein.
Wir sind in Hamburg.
Wir sind in Hamburg, wir haben immer kühles Bier auf dem Balkon.
Genau,
wir sind gefroren.
Wir haben ja immer jeden Morgen frischen, kalten Eistau.
Ja.
Oh, herrlich.
Prost.
Cheers.
Cheers. Wie war euer Osterfest?
Anstrengend. Viel Bier, viel Familie sehen. Ich habe eine Tour de Farce durch alle möglichen Omas und Familien hinter mir.
Mit Backenkneifen und auch Fred. Du bist ja immer älter und hässlicher. Nee.
Ja. Und ich zeige meinen Omas dann auch manchmal, was wir so im Podcast machen. Und die verstehen das überhaupt nicht. Die verstehen nur Bahnhof. Und ihr kennt das ja, wenn man bei Familien zu Hause ist und über seinen Job erzählt und halt irgendwie sowas Richtung Medien oder irgendwas allgemein irgendwas macht, das jetzt nicht ein Handwerkerberuf ist, sage ich mal, muss man es immer wieder neu erklären.
Ja.
Freddy, was machst du nochmal?
Meine Oma war auch original, als ich ihr das mal gezeigt habe. Sie auch dann meinte, ja, was macht ihr da genau? Und ich, ganz einfach erklärt, ja, eine Radiosendung online.
Ja.
Wo? Im Internet. Und da geht ihr dann hin? Na, nein. Also, ja, Oma. Hat immer von Mittag bis 6 hat das immer auf und danach gibt es für keinen mehr Internet.
Ja, ei, caramba. Leute, wir sprechen heute über unseren allerersten klassischen Disney-Film.
Ja. Yay. Mein allererster Kinofilm sogar.
Ehrlich? Meiner auch, ja. Habe ich noch im Theater gesehen, weil dem im Kino keiner gespielt hat. Er wurde so im öffentlichen Theater, wurde der einfach gezeigt.
Krass.
Mein erster war Ariel, aber einer der ersten mit Sicherheit auch. Der König der Löwen.
Wow.
Nazi Svenja.
1 Euro.
Ja.
Der König der Löwen, Leute. Ja, ihr habt eure erste Erfahrung, ihr habt es gerade schon gesagt, euer erster Kinobesuch. Wie habt ihr als Kids den Film wahrgenommen?
Also das war der Wahnsinn. Also das war halt mein erster Kinofilm. Wie ich finde, auch bis heute einer der besten, wenn nicht sogar der beste Disney-Film. Also zumindest in meiner Welt. Und hab mich halt damals logischerweise voll vom Sockel gehauen. Wie alt war ich da? Irgendwie 6 oder was?
Der wurde 94, kam der in die Kinos?
Ja,
ich glaube,
in
Deutschland war der 96.
Ja, 5 oder 6 muss ich dann gewesen sein. Ja. Ich möchte mich übrigens entschuldigen mit diesem ganzen Watt und das wird jetzt im Moment noch ein bisschen schwierig sein. Ich komme gerade aus der Heimat. Genau, und also diese Songs, die sind mir monatelang durch den Kopf gegangen, ohne dass ich mir den Text merken konnte, weil ich war 5 oder 6.
Mhm.
War aber total hingerissen, hab geheult wie ein Tier, als ne, Mufasa.
Spoiler.
Und so. Und ja, voll geil. Ja. Fand ich voll geil.
Ja, ich habe auch den, als ich den König der Löwen das erste Mal gesehen habe, da war mein Vater mit mir und meiner Schwester dann tatsächlich noch im Kino und wir haben uns den angeguckt. Und ich weiß noch, das Kino war zu laut eingestellt. Und gerade diese Anfangsszene, so, es geht ja los, die afrikanische Sonne, und du hörst gleich voll, wie dieser Chor da um die Ohren schießt. Mhm. Ne?
Diesen Nazi-Svenja-Song.
Ja, und du Idiot. Und ich kann mich noch erinnern, wenn ich das heute rückblickend betrachte, war das so wie das Star-Wars-Erlebnis. Du setzt dich in den Film als Kind, so geil, Film gucken, und plötzlich, bam, geht's halt so volle Möhre halt irgendwie gleich los. Und einfach von Socken gehauen. Und dadurch, dass das Kino so scheiße laut war, hatte ich auch die Lautstärke gar nicht gestört. Das hat man nur sich massiv irgendwelche Eltern darüber beschwert, dass es halt zu laut wäre. Und dann haben sie so leise gedreht, dass man kaum noch was verstanden hat.
Ja, wie ätzend. Aber Kinder interessiert sowas auch nicht.
Kinder interessiert sowas gar nicht.
Also es gibt ja Kinder, die fangen an zu weinen, wenn es zu laut ist. Aber ich als Kind war da scheinbar so wie du. Ich muss gleich laut genug sein. Ich
wollte gerade sagen, so scheißegal. Aber danach war halt auch, nachdem der Film dann halt auch auf VHS dann irgendwie 10 Jahre später gefühlt rauskam, war ein Dauerrenner. Wenn es dann irgendwie hieß, so, ja, Richard, jetzt Nachmittag hast schon gespielt, deine Hausaufgaben gemacht, darfst jetzt irgendeinen Film angucken, oh, König der Löwen.
Ich ging sofort los. Ich war vorgestern bei einem alten Kumpel, den ich seit Jahren wiedergesehen habe, und der ist mittlerweile Vater, und die Tochter macht das so mit Die Eiskönigin. Ich habe ihn selber noch nie gesehen, habe aber gehört, das soll im Prinzip König der Löwen sein.
Nee, hast nichts verpasst.
So. Nö, aber das ist so die meiste
jetzt
Review. Oh,
jetzt Shitstorm, Alter.
Ja, wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, das ist nur das, was ich am häufigsten gehört habe, aber immer, ja, der ist im Prinzip wie König der Löwen, nur mit Menschen. Keine Ahnung, ob es stimmt.
Ja.
Jedenfalls fand ich das faszinierend, weißt du, wie die Zeit sich so wendet. Also so, ich habe König der Löwen als Kind rauf und runter gebollert, und heute gucken die Kids einen Film, wo viele sagen, das ist im Prinzip das Gleiche, nur animiert.
Ja. Mhm. Ich weiß noch, meiner kleinen Cousine, als wir der König der Löwen das erste Mal gezeigt haben, fand sie doof.
Ah, ehrlich?
Ja. Aber da war sie schon zu alt. Ja, fand sie doof. Ja, also sie hat gesagt, sie fand es doof, aber ich glaube, eigentlich fand sie ganz geil. Sie hat halt nur gesagt, sie fand ihn doof, weil sie halt tatsächlich auch bei der typischen Mufasa-Szene halt heulen musste und sie das ganz, ganz doof fand.
Also ganz viele Leute unserer Generation, also 90s Kids, haben sehr warme Erinnerungen an diesen Film. Für viele, glaube ich, die diesen Podcast hören, war das der oder einer der ersten Filme, die der oder die im Kino gesehen hat. Ich würde tatsächlich gerne mal einfach so Spaß meine Erinnerung resetten und den jetzt im heutigen Alter mit dem heutigen Wissen nochmal zum ersten Mal sehen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob man den dann noch so geil fände, aber darüber werden wir in den nächsten vermutlich 6,5 Stunden sprechen.
Also
Ich bin ja schon fertig mit meinem Urteil.
Ich muss sagen, ich habe ihn tatsächlich vor kurzem mir noch angeguckt, in Vorbereitung halt auch auf die Folge, einfach so, oh, ich muss recherchieren, oh, guck ich erstmal den Film, ne? Und habe mir den Film nochmal angeguckt und nach wie vor, ich finde ihn heute noch geil, weil der, viele Kritiker sagen ja auch heute noch, der ist sehr nah dran an perfekter Film. Was jetzt eine ziemlich dickeige Bezeichnung halt irgendwie ist. Aber
ja, der hat eine extrem glatte, sauber funktionierende Dramaturgie.
Ich wollte gerade sagen, aber der funktioniert nach wie vor. Das ist so richtig, also wenn du was zeitlosen Klassiker nennen möchtest, dann ist es Der König der Löwen.
Also weißt du, das ist so, die Figurenaufteilung ist halt so klassisch, ne? Du hast ganz Gute, du hast ganz Böse, du hast eine ganz klare Entwicklung, so eine aristotelische Entwicklung halt des Helden, des Simba, ne, der erstmal ganz unten durch muss, der eine lange Reihe sehen, dass sich hat, wieder auftaucht. Du hast mit Scar einen der geilsten Disney-Bösewichte überhaupt.
Ja.
Ich erinnere an diesen wunderbaren, diese Textzeile mit von Simba. Wenn ich mal König bin, was bist du denn?
Der böse Onkel.
So einfach, ja, geil.
Du bist so schräg. Du hast ja gar keine Ahnung.
Scar war tatsächlich auch der Grund, warum ich bis heute tatsächlich versuche, die Agentur von Thomas Fritsch, der Synchronsprecher von ihm ist.
Ja.
Mhm. Übrigens auch die Synchronstimme von Jeremy Irons, witzigerweise.
Mhm. Der es im Original gesprochen hat.
Genau.
Der es aber schlechter gemacht hat als der Deutsche.
Ja, finde ich auch. Seitdem tatsächlich ich so ein Fan von dieser Stimme halt bin und irgendwann mal, dann noch zu Studienzeiten, endlich mal rausgefunden habe, wer das ist, total bescheuert, hat einfach mal nachgeguckt. Ja. Ne? Und dann gesehen, Thomas Fritsch. Und seit ich fotografiere, habe ich tatsächlich irgendwann immer den Drang, diese Agentur anzuschreiben, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe, um Shooting mit Thomas Fritsch zu kriegen, weil der wird ja auch nicht jünger.
Ja, klar, ja.
Mhm. Weil ich, also, so heimliches Fantum so ein bisschen.
Auch dieser Song, dieser Seid bereit, das ist so ein geiles Lied, so lächerlich pathetisch inszeniert, aber als Kind wirkt das halt voll.
Voll nazimäßig inszeniert, wie die ganzen Hyänen dann da im Gleichschritt dann da rum.
Wird noch drüber zu sprechen sein, ne?
Ja. Sei bereit.
Ja, wir sind immer bereit. Wofür überhaupt?
Für den Tod des Königs.
Wieso ist er krank?
Nein, du Null, wir bringen ihn um. Ja, wir brauchen schon einen König.
Niemand, lalalala.
Idioten, es wird einen König geben. Aber du hast doch gesagt, haltet zu mir.
2 Euro.
Ich werde König sein. Ich kann den ganzen Film über, sag ich mal.
Ich hab ihn vorgestern mir angeguckt. Und ja, schöne Erinnerungen, tolle Musik. Mir ist der zu einfach gestrickt. Es ist wirklich ein Kinderfilm. Es ist wirklich
Überraschung.
Ein Kinderfilm.
Ja, ja, man kann sagen Überraschung, aber es ist halt also, so, wenn man einen Film für eine Zielgruppe macht, dann ist König der Löwen Note 1. Eins mit Sternchen.
Ja,
eins
das stimme ich zu. Das stimme ich zu. Gut, Leute. Ein Alien kommt auf die Erde in die afrikanische Savanne. Tobi, ich gebe dir 2 Minuten, nicht länger, um die Handlung des Königs der Löwen für Leute, die ihn lange nicht gesehen haben, zusammenzufassen. Das schaffst du, oder?
Ja, also in König der Löwen geht es um eine Königsfamilie. Im Fokus steht der Sohn, der Prinz, der von seinem Vater durch das geweihte Land geführt wird, um sich anzugucken, was er eines Tages alles erleben, beherrschen wird. Er ist aber ungeduldig, will jetzt König sein, widersetzt sich den Regeln und wird von seinem Onkel Scar, der Böse, hinters Licht geführt, was dazu führt, dass der König umgebracht wird, also der Vater der Hauptfigur, und Simba für mehrere Jahre verschwindet in einen Dschungel, wo er auf ein Erdmännchen und ein Warzenschwein trifft, die dann zusammen in einer verdrogten Hippie-Kommune leben.
Und Insekten fressen.
Und Insekten fressen, ja, so bunte Insekten fressen, nach denen es denen total gut geht. Und dann halt taucht irgendwann seine Jugendfreundin Nala auf, auf der Suche nach Essen, trifft auf Simba. Simba durchlebt eine spirituelle Reise.
Auf den totgeglaubten Simba.
Auf den totgeglaubten Simba, richtig. Simba erlebt eine spirituelle Reise, nach der er halt beschließt, wieder ins geweihte Land zurückzukehren und sich den Thron zurückzuholen, weil Scar nicht nur ein beschissener König und Arschloch und Mörder ist, sondern eben auch dafür gesorgt hat, dass alle verhungern.
Der unrechtmäßige König ist.
Genau, am Ende schafft Simba es, ihn zu besiegen, und Scar wird von seinen eigenen Lakaien, den Hyänen, zerfleischt.
Geil, das waren ziemlich genau 1,5 Minuten.
Ha! Geiler Shit.
Du hast noch 30 Sekunden zum Singen.
Can you feel the love tonight?
3 Euro. Tja, der König der Löwen erschien, wir haben es schon gesagt, 1994. Eines der besten Jahre überhaupt. Wer war in den Charts auf Platz 1, 94? War bestimmt Dr. Alban, oder?
Sascha. Kann ich später, ne? Sascha war, glaube ich.
Ja,
Sascha, 98.
Ja, Mariah Carey, Without You.
Oh, and Somewhere Over the Rainbow.
Der ist doch jedes Jahr in den Charts, oder? Ja.
Und DJ Bobo war auf Platz 6.
Geil. Wer sonst? Es war Disneys 32. abendfüllender Film. Bis heute einer der, ich glaube, vielleicht sogar der kommerziell erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm überhaupt.
Ja, war ja auch also einer der letzten klassischen Zeichentrickfilme.
Animierte Zeichentrickfilm, ja, der erfolgreichste auf jeden Fall.
Disney plant übrigens, und die soll schon 2019 rauskommen, eine Realverfilmung.
Ja. Beyonce spricht Nala.
Wie soll ich mir das vorstellen? Da können ja keine echten Löwen mitspielen.
Nein, das wird ist wieder animiert wie das Dschungelbuch oder sowas. Obwohl der, ohne dass ich mit viel Erwartung da reingegangen wäre, erstaunlich gut war.
Ja, der war nicht schlecht, aber ich fand.
Der war gut.
Ich fand den, was ich an dem Film blöd fand, ich fand den King Louis-Song schlechter als im Original.
Ja, aber der hatte Christopher Walken gesungen.
Ja, aber das war mein Lieblingssong in dem Film und deswegen mochte ich diesen Film nicht so gern. Ja.
Aber zum Beispiel auf den König der Löwen, ich finde das eh so doof, dass die jetzt ihre ganzen Filme halt nochmal irgendwie neu machen und mit Menschen halt nochmal irgendwie 3D animieren. Ja. Das ist so, für mich hat das sehr was von Cash Grab halt einfach nur.
Ist es auch.
Wo ich auch sagen muss, zum Beispiel die Schön und das Mistvieh, Schön und das Biest.
Oh, der war scheiße.
Der war richtig scheiße. Ja, da habe ich mich richtig geärgert, weil das war richtig
den
so.
Ausgemacht.
Ich habe ein bisschen Angst, dass König der Löwen auch so wird, weil als ich die Schön und das Biest gesehen habe, saß ich die ganze Zeit da und dachte mir halt, okay, die ruhen sich sehr auf dem Original aus.
Ja.
Sehr.
Das wäre, ja, logisch, das ist halt ein Remake, ne? Aber die werden, also ich glaube, ich werde mir den neuen König der Löwen einfach nicht angucken.
Nee,
so,
ich mag auch nicht.
Also ja, allein diese Nachricht, dass Beyoncé jetzt Nala spielt, hey, nichts gegen Beyoncés Leistungen, aber ich mag sie persönlich nicht so gern. Und dementsprechend habe ich da jetzt schon keinen Bock drauf.
Ja, letztendlich siegt dann aber doch die Neugier, ne?
Und Xavier Naidoo kein synchronisiert, bin ich dann raus.
Der Film wurde...
Till Schweiger in Herkules.
Der Film wurde um langsam... Der einzig wahre Herkules ist Arnold Schwarzenegger natürlich. Ja. Ja,
ohne Scheiß. Und der echte Herkules spielt in New York.
Ja. Um langsam schon mal so vielleicht so ein bisschen über Allgemeines und die Produktion zu sprechen, um da so ein bisschen flauschig reinzukommen. Der wurde 1989 bereits angefangen zu planen. Zuerst gab es nur so die Grundidee, okay, wir wollen einen Film über Löwen in Afrika machen. Der erste Arbeitstitel war King of the Jungle. Und bis das Produktionsteam dann durch simple Recherchen herausgefunden hat, dass du im Dschungel keine Löwen findest.
Also auch dieser wunderbare Song, wie hieß er noch? In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Nein. Der Löwe schläft halt nackt, ja.
Es gibt keine Löwen im Dschungel. Ja. Also, nein.
4 €.
Wäre das, ja, okay.
Das Gute ist, wenn ich jetzt halt mitsinge, weißt du, dann sind das pro Song nur 50 Cent.
Und das ist aber nett von dir, dass du mitzahlst, das finde ich gut.
Was ich ganz spannend finde, und ich hoffe, dass ich dir, Richard, jetzt nicht zu viele Infos wegnehme, ist, dass die Produktion von König der Löwen wohl alles andere als unproblematisch war.
Nö, nimmst du nicht zu viel weg. Ich habe es zwar auch drin, aber mal gucken, was du
also
drin hast.
Die Geschichte wurde immer wieder umgeschrieben und er sollte zuerst sehr viel düsterer und realistischer werden. Dann gab es irgendwie so ein heftiges Krisenmeeting bei Disney, also wo der Kanon war halt, die Idee ist scheiße. Und dann haben die das Konzept komplett umgeschmissen. Und eben dieses bunte Musical-artige etwas produziert, das wir heute kennen und lieben.
Ja, die wollten erst eine düstere Komödie quasi draus machen, so ein bisschen. Okay. Was sie aber im Entstehungsprozess beim Schreiben des Drehbuchs gemerkt haben, das funktioniert vorn und hinten halt irgendwie nicht. Da war nämlich noch, als Mufasa dann zum Beispiel auch stirbt, das war schon von Anfang an irgendwie mitgeplant, war es eigentlich so, dass Simba so Sith- und Meistermäßig dann plötzlich eigentlich der kleine Minion von Scar wird und ihn dann am Ende quasi umwirft. Und dann haben sie aber gesagt, ganz ehrlich, die Motivation dahinter ist ziemlich flach, weil das wäre, da könnte man dem Jüngling quasi vorwerfen, das ist nur Machtmissbrauch.
Sowas funktioniert ohne Lichtschwert einfach nicht.
Ja, ganz genau, sowas wäre halt einfach nur so, ich will meinen Meister quasi stürzen.
Ach du,
und da hatten sie zu viel Bedenken und haben gesagt, nee, Simba muss eigentlich richtig durch die Scheiße gehen und haben ihn deswegen fliehen lassen. Und das war halt der ausschlaggebende Punkt, weswegen die Executives bei Disney dann noch gesagt haben, den Scheiß produzieren wir.
Aber das ist doch auch wieder so ein geiler Gedankengang, weißt du, wir lassen den so richtig durch die Scheiße gehen. Wie lange geht durch die Scheiße? 2 oder 3 Tage oder so? Im Film 3 Sekunden. Schnitt, er sitzt da mit seinen Bros und zieht sich pausenlos Würmer rein.
Ja.
Weißt du, also erinnert euch an die Szene, wie die da sitzen und in den Himmel starren. Mann, geht's dem schlecht, der geht richtig durch die Hölle. Das sind Kugeln, die da oben vergrünen und
siehst mal auf der Seite, von dem Trauma halt, was er erlebt hat, dann bei den anderen zu sein, immer wieder mit diesem Gedanken im Hinterkopf, weil ihm Scar das ja auch im Kopf setzt, du bist schuld, also renn weg, weil alle werden dich jagen jetzt.
Oh, ich finde die Grundidee, dass Simba dann aber halt umgedreht wird, spannend, sowas kann funktionieren, siehe Star Wars.
Aber ich sag nur so, das hast du jetzt,
weil
König der Löwen halt auch, und seien wir mal ehrlich, der Film ist jetzt über 20 Jahre alt, ne?
Ja.
24 Jahre dieses Jahr. Ja, ist dann halt auch irgendwo ausgelutscht und vor allem die Geschichte ist heute ja nichts mehr Neues.
Ja, so, gut, hast du 1000 Mal
gesehen.
Die Story war auch damals Neues, weil sie knapp 2000 Jahre alt ist.
Davon abgesehen, aber es gibt ja irgendwie auch sowieso, dramaturgisch gibt es ja nur 7 Grundstrukturen oder sowas, die einfach immer nur wieder umgewälzt werden.
Ja, das ist aber nur, das ist nur eine These, um es mal so zu sagen. Das ist nichts, was ich hier in Stein gemeißelt an die Wand hängen würde.
Ja, ich
das ist eine Idee.
Das gibt aus dem griechischen Theater, gibt es natürlich alle, jede Geschichte ist auf ungefähr 7 bis 13, glaube ich, 7 bis 13 Grundgeschichten
so Zahlen,
ungefähr zurückführen zu können. Also mehr gibt es tatsächlich.
Die Frage ist nur,
nicht,
wie du sie zusammenbaust. Weißt du, es gibt ja auch nicht unendlich viele Töne. Ja. Was neu ist, ist halt, wie du es zusammenbaust.
Ja.
Ja.
Und das haben die Griechen halt schon festgesetzt. Aber der König der Löwen.
Ich weiß, was ihr meint, dass es so ganz grundsätzliche Arten von Geschichten gibt. Ich finde, ich kann mich trotzdem nicht anfreunden mit diesem Spruch, es gibt auf der Welt nur 7 Geschichten. Oder wie viele es waren. Ich finde es nicht so geil, ehrlich gesagt.
Aber ich habe noch nie einige gesehen, die da rausbricht. Ja. Rashomon, der war auch nicht in seinen Einzelheiten.
Also der, was ich auch ganz
dieser Festivalfilm The Hip oder Close-Up oder wie der hieß, der, wo 90 Minuten lang nur der Schritt von einem Typen abgefilmt wird.
Ja, das gut. Ist aber was anderes.
Das ist ja okay. Aber auch das ist eine Grundstory.
Oh ja, ihr Rollkragenpulli tragenden Filmkenner, ihr kennt natürlich alle Geschichten. Ja?
Nein, Aristoteles kannte alle Geschichten.
Ganz genau.
Und deswegen kennt man den auch immer noch.
Genau, der ist tot und das Ding ist halt, kein Internet-Troll kann den heute deswegen zuvorkommen. Deswegen akzeptieren wir das einfach alle. Genau,
als ob sich jetzt irgendwer hinstellt und so ein Shitstorm gegen Aristoteles basht irgendwo bei Facebook, weißt du? Der hat nur Scheiße geredet. Lass mal neue Geschichten entwickeln. Lass den mal voll auf Twitter ficken. Ich hab ne Idee. Pass auf, der Held der Geschichte. Ah, Aristoteles. Ah, verdammt.
Du willst halt eine Geschichte. Hey, wir haben hier eine Idee mit einem tragischer Heldenfigur und einem Antagonisten. Kenne ich schon. Es geht um eine Socke und einen Fuß. Kenne ich schon.
Ja, Pixar.
König der Löwen
war... Was ist, wenn die jetzt Gefühle hätten?
König der Löwen war tatsächlich nur das B-Projekt von Disney zur damaligen Zeit, ja. weil die hauptsächlichen Ressourcen, so dass das Prestigeprojekt damals war, Cocahontas.
Die dachten, es wird ein größerer Erfolg, ja, und haben nur das B-Team an König der Löwen arbeiten lassen.
Ja, und wer singt heute die Lieder von Pocahontas?
Kannst ich kenn, du malen ich wie das Farbenspiel des Winds?
Okay, dafür ziehe ich 1 Euro wieder ab. Wir sind wieder bei 3.
Hey, ich aber mag Pocahontas aber nicht. Das ist einer meiner unliebsten.
Ja, ich mochte den und ich habe den, weiß ich nicht, wie das so ist, wenn ich einen Film scheiße finde, 3-4 Mal gesehen. Ja. Aber ich fand den immer irgendwie ein bisschen doof.
Ja. Und die Endphase von König der Löwen wurde übrigens überschattet von einem schlimmen Ereignis. Der damalige Disney-Produzent Frank Wells, oder war er nicht sogar Präsident?
Nee, der war der CEO.
Der war der CEO, also der Monarch praktisch Disneys.
Oder der damalige Geschäftsführer, weil CEO ist ja eigentlich Roy Disney immer noch.
Ja.
Oder war es damals?
Ist bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen. Eine Widmung, das sieht man auch am Schluss in den Credits.
Große Frage, ist das traurig, wenn Köpfe von Disney sterben? Weil ich denke, wir sind uns alle einig, Disney ist das Nestle der Filmbranche.
Ja. Naja, siehst du mal so.
Das kann man schon so sagen.
Also man kann schon sagen, Nestle, Monsanto, Disney, so, das sind so die drei.
Das kann man mittlerweile wirklich sagen. Ja. So, ne, denen gehört alles.
Alles.
Ja. Ich sag ja, hier Disney, der Mickey Mouse.
Pulp Fiction ist ein Disney-Film.
So, Disney, wir sind nicht im Filmbusiness. Wir sind im Imperium-Business.
Ja, genau, ja. So. Ja, die Serie gehört denen wahrscheinlich sogar auch.
Gibt's da so ein schönes Bild von Disney? So, we're not just a movie company. Und dann kommt er so nah ans Bild rein, guckt so, hat so Schatten vor den Augen, ganz böse. We are an empire.
Ist das nicht aus South Park?
Doch, das klingt nach South Park. Ja.
Bei South Park ist ja Mickey Mouse der Chef von Disney und das Böse. Also wirklich die Inkarnation des Bösen.
Bei Drawn Together ja auch. Da ist ja ein Darth Vader-Verschnitt, der nach einem Unfall in der Heliumfabrik niemals so mehr wurde, wie er eigentlich war.
Der erste Teaser vom König der Löwen, der dann in die Kinos kam, wo man hauptsächlich oder ich glaube sogar ausschließlich diese Anfangssequenz mit der Nazi-Svenja gesehen hat, hat dann so überschwängliche Reaktionen des Publikums hervorgerufen, dass Disney sich dazu entschieden hat, den in genau 32 Sprachen zu übersetzen. Es ist der erste Disney-Film, der in einer afrikanischen Sprache erschienen ist, nämlich in Zulu. Mhm.
Sind die Gesänge übrigens am Anfang auch. Das ist ein Zulu-Chor, den Hans Zimmer da rangeholt hat.
Gute Überleitung. Hans Zimmer, der Godfather des Bwa und der epischen Filmmusik, also der Erfinder des Bwa.
Ja, und vor allem in Kooperation mit John fucking Elton. Elton fucking John.
Ja. John also fucking Elton.
John Elton.
Nachnamen vor Vornamen, also Zimmer Herr Hans.
Ja, genau. Zimmer Hans und John Elton.
Der Erfinder des Bwas und nicht Erfinder, aber der Godfather of am Klavier sitzing and schöne Liebessongs singing.
Ja, na, vor allen Dingen halt so, ich hab noch was, Hans Zimmer, der Meister des Ich schlaf auf dem Klavier ein und mach daraus einen Soundtrack.
Ja.
Interstellar. Auf der Orgel eingepennt und daraus ein...
Ja, wir haben ja auch bei Facebook natürlich mal wieder gefragt, was wisst ihr über den Film, was habt ihr für Fragen? Und Delio, der in unserer Pokémon-Folge schon war, der für uns auch Musik macht, hat geschrieben, heftigste Mucke von Hans Zimmer. Wie hat er das so afrikanisch hingekriegt?
Ja, hab ich tatsächlich. Ich hab die Antwort dazu.
Echt?
Ja, ich hab auch Delius Frage halt gefunden und dachte mir halt, weil er mir gerade bei einem Studienprojekt geholfen hat, dachte ich, komm, beantworte ich seine Frage, hab's recherchiert, rausgesucht. Ist ganz einfach, er hatte vorher schon Erfahrung mit der afrikanischen Musik aus vorherigen Filmen wie Zwei Welten und Im Glanz der Sonne. Mhm. Das heißt, dafür hat er schon wirklich Lieder geschrieben und Musik gemacht mit afrikanisch-traditionellen Klängen.
Das war für Disney ja auch so ein Hauptargument, dass sie den geholt haben, weil es damals halt wohl nicht so viele Filmkomponisten gab, die mit afrikanischer Musik Erfahrung haben.
Das Ding ist halt, sie hatten halt auch in Afrika direkt nach Komponisten gesucht, aber ja. Die waren technologisch, und das klingt jetzt so blöd, die waren technologisch so weit hinten, dass Disney gesagt hat, ohne Scheiß, nein.
Und du hast es halt oft in der Filmbranche, dass egal welche Stelle, dass die besetzt werden mit Leuten, die das schon mal gemacht haben.
Ja.
So der Klassiker in der Werbung, hast du schon mal Katze gedreht?
Ja.
Ja, ich habe schon mal Katze gedreht. Okay, das ist der neue Mann für den Schiebewerbespot. Ja,
Filmmusik komponieren ist heftiger Scheiß. Die hätten in Deutschland auch keinen gefunden.
Nee, ja, Mann. Klar. Ja. Genau, er hat für den Anfang hat er Zulu-Gesang eines Chors benutzt und die Musik lässt sich charakterisieren, das hat er selber gesagt, als traditionelle afrikanische Klänge sowie ungewöhnliche klassische Elemente, wie zum Beispiel inspiriert aus Mozarts Requiem und Ave Verum Corpus. Das war das, was er davon genommen hat. Also wirklich so ein bisschen asynchrone Klänge, sehr tiefe Klänge und dazu halt
du meinst
diese
dissonant.
Dissonant, ja. Ja, und dann diese Chor, diese tiefen und auch lauten traditionellen Chorgesänge dazu und dieses typisch afrikanische wie Bongos, Rasseln, Klanghölzer, solche Sachen halt alles damit eingearbeitet.
Ja, das klingt in der Theorie so einfach, aber jetzt hock dich mal hin.
Ja,
jetzt setz dich mal ans Klavier und mach das.
Aber diese Freundin von mir hat Querflöte gespielt und die hat nur den Querflöten-Part aus der Anfangsszene von König der Löwen mal gemacht.
Da ist eine Querflöte drin? Ah.
Wenn Simba gerade kommt, also wenn er gerade den Schleim auf die Stirn kriegt und diese ganzen Scheiße. Ich habe gesagt, ohne Witz, das sieht auf dem Papier wie der simpelste Scheiß überhaupt aus. Wenn du es spielst, brichst du dir halb einen ab.
Mhm. Ja.
Also das ist echt, dieser Intro-Song ist so wahnsinnig geil.
Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, wie hat er es gemacht? Ganz einfach, er hatte Erfahrung.
Der hat doch auch so ein Team dazugeholt, ne? Von
ein
afrikanisches Team dazu.
Ja, genau, der hat diesen Zulu-Chor, halt auch den Typen, der den Chor geleitet hat, der macht dieses Anfang, der singt die Nazis, genau. Svenja.
Nazis, Svenja, das ist so geil. Ich wünsche, ich wüsste, was sie da singen. Und ich könnte es aussprechen.
Ich glaube, die singen einfach sowas wie, kommt alle herbei, er ist geboren. Und sowas. Weil die haben auch gesagt, während der Entstehungsphase von Der König der Löwen haben sich tatsächlich für den Anfang sehr stark von der Bibel inspirieren lassen. Gerade was die Musik auch angeht.
Ja, das sieht man aber auch in der Bebilderung.
Ja, voll.
Also überleg mal,
Sonne geht auf und der König
ist geboren. Der Königsfelsen, dann hält er halt diesen kleinen Scheißer da hoch und direkt so einen Sonnenstrahl ins Gesicht. Also das ist schon... Es ist so kitschig. Und dann die Tiere, die sich noch verbeugen, weißt du? Giraffen. Ja. Ich bezweifle, dass sie auch nur im Ansatz in der Lage sind, niederzuknien und dann ihren Hals runterzuhängen, um dann wieder aufzustehen.
Es hat zum Beispiel auch hier, weil du es gerade sagst, hier Hal Hinson von der Washington Post, weil Fried mich jetzt nicht gefragt hatte, ob der Film gut ist oder nicht. Surprise, er ist gut. hatte ich mir jetzt noch was rausgesucht von ein paar Kritikern. Und zwar, das war die einzige negative Stimme damals. Der hat nämlich ganz stark dieses Thema kritisiert von wegen Circle of Life. Und dass er das mega unrealistisch fand, dass die Tiere zusammenkommen, auch wenn sie sehr vermenschlicht sind und im Prinzip einen totalen Predator, also ihren eigenen Feind, wenn du so willst, im normalen Lebensraum, halt vollkommen huldigen und so. Er hat gesagt, so, da geht der Film halt einfach nur davon aus, dass man das als Zuseher einfach nur akzeptiert. Und das hat er kritisiert. Ansonsten hat er auch gesagt, ja, ansonsten geiler Film.
Oh, das wird noch ein großes
Obwohl, er hat auch noch böse gesagt, Timon und Pumba sind der einzige Grund, warum er den Film mag. Alles andere findet er scheiße.
Timon und Pumba waren der Wahnsinn. Ohne Scheiß. Die habe ich als Kind so gefeiert. Und dann kam diese Serie raus. Ich habe mich total gefreut. Geil, es gibt eine Timon und Pumba Serie und die war von der ersten Folge an irgendwie doof. Das ist so klassisches
Spin-off. Übrigens, kurzer Einwurf, über den zweiten Film sprechen wir nicht groß. Es gibt sogar einen dritten Film, der Timon und Pumba zum Thema hat. Wir konzentrieren uns auf den ersten Film. Ja. Das ist unserer Meinung nach der einzig kanonische Straight-DVD-Production 2 und 3, fuck it.
Ja. Ja.
Also da reden wir nicht drüber.
Nee, die anderen sind auch einfach so.
Ich hab da auch ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Nee, stimmt. Ich hatte sogar eine davon auf VHS.
Also den kennen wahrscheinlich auch nur 5% der Hörer und wir haben auch keine Lust.
Ich habe den zweiten Film eine ganze Zeit lang als Kind auch rauf und runter geguckt.
Ich fand den aber trotzdem doof.
Und als der dritte dann rauskam, war mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte, wofür dann Timon und Pumba im Nachhinein im Prinzip im König der Löwen auch noch verantwortlich gemacht werden. So dass, weil die das gemacht haben, ist das im Film passiert. Ich dachte so, ja, komm. Scheiß drauf.
Habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich habe den zweiten halt oft gesehen, aber ich fand den als Kind schon doof. Mein kleiner Bruder mochte den.
Kurz nochmal zur Musik zurück. Der König der Löwen Soundtrack ist unfassbar erfolgreich. In den USA 10-mal Platin, also Diamant, zu einer Zeit in den Mitte der 90er, wo noch wirklich viele Tonträger verkauft wurden. Das ist massiv, Alter. 2 Oscars für die beste, einmal für die beste Filmmusik und einmal für den besten Song. Und wir reden jetzt heute nicht dediziert darüber, aber das Musical König der Löwen, das ist unfassbar erfolgreich. Das läuft hier in Hamburg jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren, oder?
Ja, am Stück. Das läuft schon ewig lange. Ich habe früher Saalwacht im König der Löwen gehabt.
Echt?
Ja. Bis sie mich rausgeschmissen haben.
Alter, Richard, welchen skurrilen Scheißjob hast du in deinem Leben denn noch nicht gemacht?
Und selbst beendet.
Und vor allem von dir aus gekündigt.
Ja, zu meiner Studienzeit eher weniger, aber beim König der Löwen bin ich, da hatte ich Saalwacht, dann habe ich draußen an der Grillstation gearbeitet, was ich geliebt habe, weil das war halt im Sommer halt einfach so, die Leute kommen, wollten eine Wurst von mir und ich habe die halt auf den Grill gehauen, das war cool.
Aber du bist dann geflogen, weil du allen deinen Rafiki gezeigt hast.
Nee, raus.
Sieh näher hin.
Genau, ich bin mit Stock auf die Arbeit gekommen und hab meinen Chef verprügelt.
Ja, du hast immer so auf dem Kopf gehauen. Das heißt, dass du Alafu bist. Und ich nicht.
Und dann habe ich ihnen dominant meinen Hintern gezeigt, meinen blau geschlagenen. Nee, aber wie gesagt, da hatte ich Saalwacht und dann irgendwann halt so, wenn du halt, weiß ich nicht, an einem Monat König der Löwen 15 Mal siehst, dann hast du aber keinen Bock mehr. Ich hasse auch Musicals.
Ich habe gehört, dass 90% der Deutschen König der Löwen kennen.
Wow.
Das ist voll heftig.
Ja, Mann.
Das ist mehr. Nicht mal Thomas Gottschalk ist so bekannt.
So viele kennen wahrscheinlich nicht mal den Namen unserer Kanzlerin.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Ah, die Zahl,
genau
die,
das halt.
Aber also die Zahl, ich habe sie vom Hörensagen gehört. Also. Nagelt mich nicht drauf fest, mein Lieblingsspruch.
Ist da was beim Statistischen Bundesamt gibt?
Ja. Wie viele Leute kennen eigentlich König der Löwen? Warst du mal auf der Seite vom Statistischen Bundesamt? Es gibt alles auf der Seite des Statistischen Bundesamtes.
Ja, deswegen, alles. Das ist ja auch meine erste Anlaufstelle immer. Seit wir diesen Podcast machen, glaube ich, habe ich noch nie so oft beim Statistischen Bundesamt angerufen, um nach Daten zu fragen. Oder wenigstens
findest du so alles online.
Ja, aber
also
hier,
ein
und hier und da fragt man dann halt auch mal, ob man halt was geht. Wie bei der Apokalypse-Folge. Da hast du da, glaube ich, auch angerufen. Ja.
Ich habe noch nie so oft beim Statistischen Bundesamt angerufen, wie seit wir diesen Podcast machen. Weißt du, wie oft ich in meinem Leben beim Statistischen Bundesamt angerufen habe? Null.
Tja, wird's mal Zeit. Mach mal. Helge als erstes, den ich am Telefon habe, der ist mega cool.
Liebe Hörer, wann habt ihr das letzte Mal beim Statistischen Bundesamt angerufen? Ich habe bitte eine detaillierte Statistik.
Aber gut, ich habe auch bei der Drogenberatung angerufen.
Es gibt 100 pro eine Statistik bei der Statistischen Bundesbehörde.
Wie viele
anrufen, ne?
Ja. Wie gesagt, ich habe auch bei der Drogenberatung angerufen, hätte fast einen Termin bekommen, nur für die Pulp Fiction-Folge.
Ja, ich hab mich quer durch Deutschland telefoniert und zwar durch jeden Freizeitpark, um zu fragen, wie man deren Sicherheitssystem aushebelt. Das hätte ich nicht machen sollen.
Tja, da siehst du so ein Kuchendiagramm der ganzen Anrufer. Männer, Frauen, Bundesländer und so ein kleines... So einen kleinen braunen Böppel, Kack- und Sachgeschichten.
Wollen wir noch ein bisschen was zur Produktion
machen? Ja,
ich habe noch ein paar schöne Sachen, was
super,
halt so, hab noch ein paar Sachen halt rausgeholt.
Super spannend.
Die eigentlich auch mit unterstreichen, wie krass dieser Film halt eigentlich ist. Weil
darf ich noch mal kurz dazwischengrätschen?
Klar.
Weil das habe ich jetzt gerade thematisch vergessen, weil wir gerade thematisch da waren bei diesem bei dem Gemöpper von dem Kritiker zum Thema König der Löwen, also König der Tiere, dieses Ding. Darf ich das kurz zwischengrätschen?
Nee, was er nicht mochte, war, dass dieses ganze Ding Circle of Life halt im Prinzip nur auf eine kleine Gruppe rausgeholt wurde und nicht angekündigt auf dieses ganze Ding halt.
Das beruht ja im Prinzip auf dieser Idee, also dass die da alle hinrennen, worüber er sich aufregt, dass das Futter da halt zu diesen rennt, für die der Circle of Life gilt.
Genau.
Und der Mensch nennt den König nennt das Tier ja eben König der Tiere, also den Löwen. Und das geht zurück auf einen gewissen Louis Leclerc Buffon aus dem 18. Jahrhundert, der das geschrieben hat. Und nur ein Jahr später hat ein gewisser Gaston Bachelon dazu gesagt, der Löwe ist der König der Tiere, weil es seinem Vertreter der Ordnung gefällt, dass alle Wesen, auch die Tiere, einen König haben müssen. Man hätte den Beobachter einer Psychoanalyse unterziehen sollen, hätte sorgfältig eine verdrängten irrationalen Erklärung an den Tag fördern müssen. Das war ein Kommentar zu dem ersten Mal König der Tiere.
Man hätte dem Autor vorsichtshalber geil. Ein Stück Darm entfernen geil, sollen.
Was soll man sagen? Supergeil. Was sind denn dann Bakterien und Viren? Die Stephen Hawking der Tiere?
Ja, vor allem, das ist so geil. Man kennt diesen Ausdruck bis heute. Ja? Irgendwer hat ihn aufgeschrieben. Direkt hat jemand voll die geile Kritik hinterher geballert. Und was übrig geblieben ist, ist dieser blöde Satz, der nicht mehr Sinn macht.
Ich finde auch schön, für einen Kritiker schrieb auch der Jonathan Rosenbaum vom Chicago Reader. Der schrieb auch einfach nur, der hatte Lob für den Film dann übrig und schrieb einfach nur, er ist herausragend aufgrund seines Multikulturalismus und seiner ökologischen Korrektheit.
Nein! Was? Wie bitte? Alter Falter, die nächsten 3 Stunden Podcast werden beweisen, wieso diesem Mann nicht nur ein Teil, sondern sein kompletter Darm entfernt werden soll, um an ihm psychologische Untersuchungen zu machen. Ich möchte seinen Darm wiegen, um seine psychische Gesundheit zu untersuchen. Nicht so ein Arschloch. Was? Biologische Korrektheit?
Nein, ökologische Korrektheit. Da hätte ich aber auch gedacht. Deswegen habe ich das rausgenommen, weil ich genau wusste, dass Fred darauf so reagiert, weil ich das so herrlich fand. Ja, das ist so dumm, das schreibe ich jetzt auch für Fred.
Was für ein ignorantes Arschloch.
Der hat in seinem Leben wahrscheinlich noch nie einen Bioraum von innen gesehen. Ne? Ja. Also Unterrichtsraum. Oh, ist ja schrecklich.
So, wahrscheinlich aber auch, wahrscheinlich das dann runtergebrochen einfach nur auf, wie die Tiere sich bewegen und wie die ganze Savanne und die Landschaft, das alles stimmt, wahrscheinlich dargestellt.
Wie wir alle wissen, tanzen Löwen.
Auch das mit diesem Multikulturalismus.
Stimmt ja jetzt nicht oder so.
Auch das mit diesem Multikulturalismus ist totaler Bullshit, wie später noch bewiesen wird.
Ja, und vor allem
das Gas voll weiß.
Es ist eine total natürliche Herangehensweise von Hyänen zu marschieren. Das machen die so.
Natürlich. Natürlich. Man könnte auch, habt ihr noch nie Erdmännchen frei in der Wildbahn Hula tanzen sehen? Nein. Was übrigens eine improvisierte Line von Nathan Lane war, ne?
Wir versinken, hier im Schinken.
Was war improvisiert?
Soll ich mich hinstellen und Hula tanzen?
Ach so, von Timon.
Von Nathan Lane, von dem Synchronsprecher, war eine improvisierte Line. Das ist zum Beispiel auch, wer den DVD-Release gesehen hat, wo die ganzen Outtakes noch drauf sind, wie Mufasa zum Beispiel da sitzt, so, warte, ich muss in die Szene reinkommen,
Kenne ich.
Das sind Outtake-Ausnahmen aus dem Tonstudio einfach, die von den Darstellern sind, die später dann einfach animiert wurden.
Ach, wie geil.
Das war cool. Tatsächlich James Earl Jones, der sich darauf vorbereitet, Mufasa gleich zu sprechen und Stimmlockerungsübungen gemacht hat.
James Earl Jones, die Stimme von Darth Vader, jüngeren Zuschauern bekannt durch seinen Gastauftritt bei The Big Bang Theory.
Und die ihn dann immer noch nicht verstanden haben wahrscheinlich. Aber wie gesagt, diese ganze Produktion war mega gebeutelt von A bis Z. Zum Beispiel ein Riesenproblem war, das war einer der wenigen Filme zu der damaligen Zeit, die nicht direkt in-house produziert wurden, weil dadurch, wie du schon sagtest, dass das B-Team war, gab es zum Beispiel so eine ganz krasse Differenz darin, der Lead-Animator für Scar zum Beispiel. Also es gibt ja ganz viele Szenen mit Scar und mit Simba zum Beispiel zusammen, ne? Mhm. Was jeder, der jetzt Animationsfilm nicht so geläufig ist, das zeichnet nicht einer zusammen. Da gibt es jemanden, der Simba zeichnet, da gibt es jemanden, der Scar zeichnet. Und der Animateur für Scar saß in Kalifornien und hat seine Arbeit gemacht. Und der Animateur für Simba saß in San Francisco und hat von dort aus seine Arbeit gemacht, während Jeremy Irons den Text in London eingesprochen hat dafür. Also
da hatte jede Figur einen eigenen Animator?
Immer.
Das ist aber normal.
Immer. Es gibt halt auch dann so Reinzeichner oder sowas, die dann halt, also es werden halt die Grundstrukturen gezeichnet. Also eine Filmszene im Animationsfilm besteht darin, wenn du jetzt zum Beispiel Timon, Pumba und Simba hast, ne, zu dritt. Im Dschungel. Dann gibt es einen, der den Hintergrund gezeichnet hat. Dann gibt es einen, der die Bewegungen für Simba gezeichnet hat. Gibt es einen, der die Bewegungen für Timon gezeichnet hat. Und einen, der die für Pumba gezeichnet hat. Und dann werden die einfach mit Folien übereinander gelegt. Ja. In ihren einzelnen Bewegungen halt. Ja. So entsteht diese Filmszene. Und das ist ein tierischer Aufwand einfach nur. Kurz vor Produktionsende war auch was Tragisches. Also erstmal ja dieser Helikopterabsturz von dem CEO, was die natürlich, oder von dem Geschäftsführer, was die natürlich auch gesaubeutelt hat. Aber was auch heftig war, das Hauptstudio des B-Teams wurde bei einem Erdbeben zerstört, was dazu führte, dass kurz vor Ende des Films, kurz bevor der fertiggestellt werden musste, alle Animateure ihre Szenen zu Hause fertig zeichnen mussten.
Oh, Scheiße.
Was jetzt so einfach klingt im Sinne von, ja, dann machen wir es halt zu Hause, das ist ein mega Arbeitsaufwand.
Und wir reden nicht von Skype-Zeiten, nicht von, ne? mit so krasser Vernetzung wie heute. Die Leute saßen zu Hause mit ihrem Bleistift und keiner wusste, was sie da tun.
Ja. Dann hat der König der Löwen auch, was sein Rating angeht, damit die halt zum Beispiel nicht ein Rating ab 13 bekommen, sondern halt ein Rating ab kinderfreundlich. Ich glaube, ab 6 oder ab 0 war der, glaube ich, sogar oder so. Ne? Mussten Farben ganz oft geändert werden. Was ihr zum Beispiel auch sehen könnt, wenn Nala und Simba auf dem Elefantenfriedhof sind, da gibt es einen sogenannten Color Pop. Da waren die Animateure zu faul oder haben vergessen, das umzuändern. Wenn die nämlich rausklettern wollen aus diesem Elefantenfriedhof, dann siehst du auf dieser Haut, auf der die stehen, auf dieser Knochenhaut, kurz bevor Simba draufspringt, poppt die Farbe. Plötzlich ändert sich, sie wird heller, glaube ich, ganz kurz. Ja, das haben die vergessen zu animieren, einfach unter Zeitdruck halt, ne?
Das heißt, das hast du aber relativ häufig in alten Zeichen, also in deutlich älteren Zeichentrickfilmen, dass nur Dinge, die bewegt werden, hell unterlegt sind.
Ja, genau. Sie haben zum Beispiel auch die Szene, wenn Scar den Hyänen dieses Zebrafleisch, diese Zebrakeule gibt. Das Fleisch da drin mussten die eingrauen, weil vorher war das richtig fleischig rosa und da hat aber hat Disney gesagt und die Bewertungsstelle, hey, sorry, nicht kinderfreundlich, zu plastisch alles, so macht's dunkler und dann haben sie die Farbe geändert davon.
Ich fand das viel schlimmer, weil das aussah wie die Haut von dem Viech.
Ja.
Dann hätte ich lieber ein Stück Fleisch gehabt, das kenne ich wenigstens von zu Hause.
Nee, das hast du ja, die Haut siehst du ja auch, diese Zebrahaut siehst du ja auch, aber das, was eigentlich rosa sein sollte, so richtig fleischrosa, das haben sie eingefärbt.
Achso, das war beides, das war Haut und Fleisch, okay, dann kann ich es verstehen.
Das haben sie halt eingefärbt und zum Beispiel halt auch so Kleinigkeiten wie dieses kräftige Roar von Mufasa, ne? Das ist natürlich nicht das Gebrüll von einem Löwen, obwohl es ziemlich gut klingt. Das ist gemacht worden aus Tonaufnahmen von einem Grizzlybär, einem Tiger und einem F-16-Fliegerbomber.
Nein.
Was logisch ist, denn so wie jeder weiß, haben natürlich Hyänen Angst vor Fliegerbombern.
Fliegerbomber ist auch ein offizieller Begriff, der bei der Armee so benutzt wird.
Was hatte ich noch Schönes? Das war halt auch die Gnu-Szene. Die ganz berühmte Gnu-Szene, die sie dann im Mulan dann nochmal verwurstet haben. Die war eine der ersten Szenen, die sie angefangen haben zu machen, zu Produktionsbeginn. Die ist kurz vor Produktionsende erst fertig geworden. Die hat 3 Jahre gebraucht. Dafür wurde ein Algorithmus geschrieben für diese Tiere, die mussten überanimiert werden. Und die Tiere, der Algorithmus funktionierte so, dass die alle ungefähr dasselbe Muster laufen. Der Algorithmus war aber so klug, dass wenn er gemerkt hat, dass er mit quasi einer anderen Linie, weil es sind ja nur Nullen und Einsen und Linien, ne, dass wenn die quasi über Kreuz gehen, dass das Gnu automatisch zur Seite weggeht. Und dann haben sie einfach irgendwelche Bugs mit eingebaut, wie Springen und sowas.
So eine Kollisionskontrolle.
Ganz genau.
Das waren die ganz frühen Zeiten der Computeranimation.
Überleg mal, diese Szene, die ist unfassbar geil, aber die geht, 3 Minuten oder irgendwas? Die hat 3 Jahre gebraucht. 3 Jahre haben Leute da dran gesessen. Das muss eine unfassbar anstrengende Aufgabe gewesen sein.
Diese Zeit, also wir haben einen Hörer bei Facebook, der Christian Adams, der sich echt Mühe gegeben hat und der ein paar echt sehr gute Fragen uns bei Facebook zu dem Film gestellt hat. Zum Beispiel, wie ist die Produktionszeit bei so einem Film? König der Löwen, 89 bis 94, 5 Jahre. Es ist super schwierig, da was Allgemeines dazu zu sagen, denn es kommt darauf an, wie viele Leute du da halt dran setzt. Also, mal als Beispiel.
Und wie lange man braucht, bis das Drehbuch durch ist.
Also Toy Story hat auch 6 Jahre gebraucht, glaube ich, oder so, ne?
Also, so ein richtig heftiger Disney-Film, der braucht schon ein paar Jahre. Aber du hast jetzt gesagt, dass diese Szene mit den Gnus 3 Jahre gedauert hat. Aber wir wissen jetzt nicht, ob da 2 Leute oder 20 an dieser Szene gesessen sind. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also wir haben schon mal über Family Guy gesprochen. Und bei Family Guy ist es so, dass eine Episode eine Produktionszeit von einem halben Jahr hat.
Krass.
Das klingt jetzt unfassbar lang.
Aber da arbeiten mehrere Leute.
Genau, wenn das ganze Produktionsteam ein halbes Jahr für eine Folge brauchen würde, würden wir ja halt nur alle 10 Jahre eine Staffel kriegen.
Ja, ich sag mal so,
das sind halt kleine Teams, die parallel arbeiten.
Aber
ne?
Ich sag mal so, wenn es halt wirklich dann halt irgendwie wenn es das B-Team halt war, wie viele Leute werden das gewesen sein? Die haben ja nicht James Cameron-mäßig dann da halt irgendwie eine ganze Firma dann da sitzen. Das wären wahrscheinlich, lass es 5 bis 10 Leute gewesen sein oder so, ne? Mhm. Bei dem Produktionszeitraum.
Also der Christian Adams hat uns auch eine zweite sehr gute Frage gestellt, die hier gerade sehr gut reinpasst.
Der heißt ja auch Christian Adams.
Christian Adams.
Christian Adams.
Und das klingt so, Christian Adams klingt so, als hätte er im 19. Jahrhundert Monsterromane geschrieben.
Das ist der bucklige Cousin aus der Adams Family.
Ja.
Genau, der mit Blut und seinem eigenen Finger
so wie Tingeltangel-Bob immer so seine Notizen auf den Zettel geschrieben.
Also, Christian Adams fragt uns: Unterschiede Personalkosten zu einem Realfilm. Also wir sind jetzt halt keine Experten für Animationsfilme, aber man unterschätzt das Alter.
Naja, überleg mal, da werden halt Freiberufler rangeholt und Disney hat ja auch seine hauseigenen Animateure und sowas. Das sind aber die ganzen Lead-Leute, die dann ihre eigenen Teams noch zusammenstellen. Also Faustformel sagt man eigentlich bei einer Filmproduktion, 50-60% des Budgets geht nur für Gagen drauf.
Personalkosten,
also, Personalkosten, genau. Ja. Also dürfte das theoretisch wahrscheinlich auch so hinhauen. Noch dazu halt solche Leute, überleg mal, was Disney wahrscheinlich bis heute an Buyouts, also an weiteren Gagen an James Earl Jones und Co.
Rechteabtretungen
halt zahlt an die ganzen Stimmen.
Also so ein Animationsfilm.
Und dann die Songs.
Ja,
das dann ist so
Songs, ein John, das ist, wird der kriegt.
Ja. Das ist so mein Gedanke dabei. So ein Animationsfilm hat für dich als Filmproduzent einen ganz großen Vorteil. Du kannst zeigen und machen, was du willst. Also wenn ich zeigen möchte, wie das fucking Universum explodiert und ihr alle mit einem brennenden Arsch im Kreis Achterbahn fahrt, kann ich das machen. Ich kann es zeichnen. Ich kann zeichnen, was ich will. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Aber der Nachteil ist halt, ich muss alles, und wenn ich nur einen leeren Raum zeige, wo jemand an einem Tisch sitzt, von null auf erschaffen. Ja. Weißt du, wenn ich im Film jetzt eine Szene zeigen will, leerer Raum, Tisch, ist das meistens relativ einfach. Da muss ich keinen fancy Shit für ein paar Millionen Euro kaufen.
Weißt du, wie Kamerazooms oder Fahrten damals in alten Disney-Filmen gemacht wurden? So zum Beispiel Die Hexe und der Zauberer. Wenn du halt einfach siehst, oder auch Bambi oder so eine Scheiße, wenn du halt einfach siehst, wie die Kamera in, oder auch Mowgli, hier Dschungelbuch, wenn die Kamera einfach so in die Szene reinfährt, ist im Kopf ist es ganz, ganz einfach passiert. Weißt du, was die damals gemacht haben? Die haben Schablonen gemacht mit den Hintergründen, mit den verschiedenen Ebenen. Haben die in einem riesen Apparat von 6 Metern oder so, haben die das aufgestellt in den verschiedenen Ebenen, halt so, dass ein Gesamtbild entsteht, wenn du es von vorne filmst, und haben dort die Kamera durchgejagt. Haben das richtig technisch das dort durchfahren lassen. Das ist ein riesen Aufwand.
Ich habe diesen Apparat auch gesehen. Der hat einen bestimmten Namen. Ich habe das aber leider jetzt gerade vergessen. Irgendwas mit Multilayer oder so. Ja. Ne? Das ist so ein ganz abgefahrenes Gerät mit so verschiedenen Bildern hintereinander, mit so Ebenen. Also mal ganz kurz über nochmal Filmbudget. Jeder verfickte Farn, jeder Ast, den du da siehst im Hintergrund, muss von irgendeinem Menschen, von irgendeinem Profi, der dafür viel Geld kriegt, gezeichnet werden. Jetzt mal Beispiel. 1994, die drei heftigsten Filme im Kino, über die wir alle schon gesprochen haben, zum Beispiel Pulp Fiction, 8,5 Millionen US-Dollar. Jetzt wissen wir, dass Pulp Fiction eine absolute Low-Budget-Produktion war.
Warte mal, hat er gekostet, ja?
Ja.
Okay.
Jetzt schauen wir mal auf einen weiteren Film aus diesem Jahr. Forrest Gump, schon deutlich aufwendiger.
Deutlich aufwendiger.
55 Millionen US-Dollar.
Heute,
ne?
Heute undenkbar wenig für so einen Film.
Heute Low-Budget. Ja.
Überleg mal die Szene am Washington Monument, am Lincoln-Dings, also am Spiegelsee.
Ja, ja.
Die kostet heute allein schon 55 Millionen Dollar.
Überleg dir mal hier.
Überleg mal, wer da steht.
The Wrestler zum Beispiel. Überleg dir mal den Produktionsaufwand halt auch für Pulp Fiction mit diesen ganzen Fahrten und Gedöns von so. The Wrestler, 8 Millionen. Ja. So, ist knapp drunter und das ist trotzdem um einiges minimalistischer. Ja,
aus vielen Gründen ist das Budget von Filmen heutzutage schlecht mit dem aus den 90ern zu vergleichbar. Ja. Nicht nur wegen Inflation, sondern auch, weil du heute viel mehr Geld ins Marketing werfen musst.
Ja. Und weil die Schauspieler teurer werden, weil sie mehr Geld verlangen können, weil die Filme mehr Geld einnehmen.
Ja. Und mal als Beispiel Die Verurteilten, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? The Shitshank Reduction.
Ich stehe auf unseren 90er-Kram gerade.
Ja, wir haben echt gerade das Themenjahr. The Shitshank Reduction hat 25 Millionen gekostet.
Überleg mal, für den Preis kriegst du heute nicht mal Johnny Depp.
Also wir haben
oder Tim Robbins.
Oder Tim Robbins, ja.
Wir haben jetzt,
Morgan Freeman.
Wir haben jetzt zwei absolute A-Produktionen, AAA-Produktionen aus diesem Jahr. The Shitshank Dingsbums.
The Shitshank Shingshank.
The Shitshank Hickhack. The Shitshank Chick-Chack.
The Shit Tick-Tack.
Fuck, Die Verurteilten.
The Shit Fuck, ja.
Also Die Verurteilten 25 Millionen US-Dollar. Forrest Gump 55. Was glaubt ihr, wie viel hat König der Löwen gekostet? Wenn ihr es wisst, sagt es nicht.
Ich weiß es nicht. 32.
Ich sag 40 Millionen.
König der Löwen war mit 45 Millionen Dollar.
Jawohl.
In Anführungszeichen nur 10 Millionen günstiger als Forrest Gump. Also man kann wirklich nicht sagen, dass man bei der Produktion eines heftigen, weltweit erfolgreichen Cartoon-Films viel Geld spart.
Nein, definitiv nicht. Überleg mal, da ein Stiften drauf geht, du.
Ja, Alter.
Ja, aber zum Beispiel halt auch, wegen dieser, um nochmal auf diese ganze Fummelarbeit halt auch zurückzukommen, und das ist halt auch so geil, die Schnurrhaare von Simba, ne, die wurden alle Alle Schnurrhaare, die der hat, wurden nicht zusammengezeichnet, sondern jedes auf ein einzelnes Stück Papier. Da gab es Leute, die haben das jeder einzeln gezeichnet, nur diese scheiß Schnurrhaare. Und tatsächlich, dieses Team hat am Ende, als es dann hieß, ja, die Löwinnen haben aber keins gesagt, weißt du was, leckt mich. Und die haben keinen Bock mehr gehabt. Wir haben wirklich gesagt, deswegen haben in dem Film, wenn er mal drauf gehört, deswegen haben die Löwinnen alle keine Schnurrhaare. Weil die Animateure gesagt haben, nee, sorry, kein Bock mehr.
Wie geil.
Echt?
Ja.
Stimmt, du hast recht, die Löwinnen haben keine Schnurrhaare.
Ja.
Scheiße, das ist ja witzig.
Aber sicher, dass die keinen Bock gesagt haben oder dass das Geld einfach nicht mehr da war?
Nee, ja, aber die haben selber suchst gesagt, du denn jemand anders, aber das hat wahrscheinlich, da selber, das eine B-Produktion war.
Die haben selber bei Screenings irgendwie gemerkt, dass es halt irgendwie keinem auffällt und haben gesagt, ja, weißt du was, dann lassen wir es weg. Und dann waren, grob gesagt, einfach zu faul.
Pocahontas hatte übrigens ein Budget von 55 Millionen, also wie Forrest Gump.
Alter.
Aber war halt lange nicht so erfolgreich wie König der Löwen, ne?
Zu Recht.
Ja.
Aber dafür ein paar Jahre später, als James Cameron das nochmal in 3D rausgebracht hat.
Bei weitem auch nicht, ja. Genau, weil er sich gesagt hat, ich bringe jetzt einen originalen Film raus. Was haben wir denn hier in meinem DVD-Regal? Oh, der letzte Mohikaner und Pocahontas.
Yo. Pocahontas, LSD. Diese Kombination.
Ja.
Ich mochte Avatar.
Um nochmal auf die Musik zu kommen, Can You Feel the Love Tonight sollte eigentlich ursprünglich mal von Timon und Pumba gesungen werden. Habe ich hier noch mit drin.
Ehrlich?
Ja, in der ersten Fassung tatsächlich in diesem... Da sollte ja. Das eigentlich, sollte lustigerweise von den beiden gesungen werden. Und Tim Rice,
deswegen singen die übrigens nach wie vor Anfang und Ende von dem Song.
Genau, darauf haben sie sich nämlich dann geeinigt, nachdem Elton John wohl wahrscheinlich so heftig seine Eier dort auf den Tisch hat fallen lassen, weil tatsächlich 4 oder 5 Wochen vor Premiere war der Song nicht im Film. Und Elton Echt? John ist deswegen bei einer Probevorführung so hart ausgerastet und hat damit gedroht, das Studio zu verklagen, durch die ganze Arbeit, die da halt auch drin steckte und weil er halt an den Song halt auch geglaubt hat, dass der Song halt dann wieder reingenommen wurde und wie wir sehen, halt 2 Oscars bekommen hat und mehrere Platin.
Aber im Film singt Elton John ja nicht. Mit Elton John hört man erst im Abspann.
Genau, also Tim Rice hat die Lyrics geschrieben zu dem Song und Elton John hat die Musik komponiert und das Ganze tatsächlich 18 Mal. Die haben 18 Mal dieses Ding neu geschrieben, weil die Executives von Disney damit niemals zufrieden waren, bis sie dann ihre Version halt gekriegt haben, dass Timon und Pumba das Ganze halt singen und dabei gemerkt haben, okay, das ist so Pinky und der Brain mäßig. Die haben das halt gemacht, haben den gezeigt, hier, da genau das, was ihr wolltet. Die haben gemerkt, scheiße, das ist kacke. Und was haben sie am Ende genommen? Die allererste Version, die es gab.
Das ist nicht dein Scheiß,
die allererste Version haben sie dann trotzdem genommen. Das ist so typisch Produktion.
Ohne Scheiß, das ist mir letzte Woche bei der Arbeit auch passiert. Also habe ich den ganzen Tag am Scheiß gesessen und der Kunde hat den erste genommen. Weißt du, das ist typisch Film.
Ja.
Ich raste aus.
Das ist typisch Film. Es kommen ein paar Leute mit Kohle, so die Suits kommen an, sagen, was sie für eine Scheiße wollen. Du sagst denen, das funktioniert nicht. Du gerätst in tierischen Streit damit. Das ist ein mega langer Prozess, jemanden dann zufriedenzustellen und am Ende dann zu hören, eigentlich war die erste Version perfekt.
Ja, ohne Scheiß. Klassiker ist auch, wenn irgendwer, das habe ich auch tatsächlich schon mal gemacht, wenn auch nicht bei meinem neuen Job.
Ich weiß, worauf du hinaus
willst. Wenn der Regisseur sagt, ja, kannst du den Schnitt mal noch ein Stück weiter nach rechts verschieben? Alles klar, Stück weiter nach rechts verschoben. Wieder zurück auf die ursprüngliche Position. So ist viel besser. Ja, danke. Aber so Änderung der Änderung wegen.
Ne? Ja, das ist auch halt einfach so, mir fällt gerade kein Wort mehr. Ich hatte eben gerade noch einen schönen Vergleich dafür. Ey.
Das ist also, wir sprechen ja später noch über den Circle of Life und die Nahrungskette und das ist so die Nahrungskette eben im Kreativbusiness. Für alle, die das kennen, nicken jetzt ab. Für alle, die nicht drin sind, kommet und staunet und seid froh, dass ihr da nicht drin seid. Das ist so die Hackordnung, die Hick-Hack-Ordnung. Kunde und Ausführer, ne?
Ja.
Du hast halt so selbst als Filmproduzent oder beziehungsweise als Regisseur oder egal was du machst, ob du jetzt ein Grafiker bist, der einen Flyer macht oder ob du ein Regisseur bist, der einen heftigen großen Kinofilm macht, hast du immer irgendwelche Leute, die das abnehmen und immer irgendwelche Kunden, vor denen du dich rechtfertigen musst. Und das sind einfach meistens
Vollidioten.
Das ist einfach meistens super deprimierend. Ja. Weil die höchste Entscheidungsgewalt über diese Produkte haben halt wirklich ganz oft die Leute, die am wenigsten Ahnung haben.
Ja. Aber die haben halt die Kohle. Was sagt man halt so, die Künstler, ne? Ja, sind ja alle arm.
Mach das mal im Öffentlich-Rechtlichen. Da hat gefühlt keine Ahnung, der in der Redaktion sitzt.
Ja. Tobi, du hast einen Job gewechselt.
Stimmt.
Klopf auf Holz, Tobi ist nicht mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Es ist vorbei.
Sondern ist jetzt eine
Hure. F-16-Bombenjäger.
Ja, eine. Tobi ist jetzt eine Hure der Privatwirtschaft.
Ja, ich mache jetzt auch Werbung.
Du bist ja, du bist aber noch Postproduktionsmensch.
Bist Cutter, ja. Oder Editor. In der Werbung nennt sich das ja Editor.
Übrigens, kleine Korrektur, lieber Richard, der F-16 ist kein Bomber, sondern ein Mehrzweckkampfflugzeug. Den kann man zum Bomben und auch Jagen benutzen.
Ah ja.
Ich habe den gebaut als Kind. Also nicht den echten, sondern das Modell.
Das wäre jetzt viel. Jetzt wäre der Moment zum Schein gewesen. Hättest du jetzt gesagt, den hättest du jetzt so gebaut.
Du warst echt ein cooler Typ, ne? Ja, mit deiner Spock-Action-Figur. Ja.
Und jetzt machst du Podcasts.
Ja.
Das ist eine steile Karriereleiter, Fredo.
Nein, Spock hatte ich nie leider. Alan Grant.
Oh Gott, ey, das ist ja noch schlimmer.
Das war Alan Grant aus Jurassic Park, über den ihr Arschlöcher.
Alan Grant. So die lameste Figur überhaupt. Weißt du, wir haben wenigstens Dinosaurier gehabt.
Oder aus Megatron.
Ja. Wir hatten halt wenigstens Plastikdinos aus halt Dinosauriern.
Und ich hatte jemanden, der Dinosaurier ausgräbt.
Der zu blöd ist, sich im Flieger anzuschnallen. Komm, ey.
Ja.
Aber das Leben findet einen Weg.
Genau.
The Circle of Life.
It's the Circle of Life.
Wie war das bei den Simpsons noch? The Circle of Knife.
unser Hörer. Wo war er denn? Wo war er denn? Ich scrolle hier gerade durch
unsere
Facebook-Wall.
Wir waren immer noch bei Fragen aus der Community.
Auch du, die Fragen stelle ich einfach so total.
Irgendeiner hatte auch eine schöne Frage gestellt, da war die Antwort auch so relativ einfach. Das war einfach nur, warum macht man Prequels und Sequels noch dazu oder so? Ich weiß nicht mehr, wer es gefragt hat.
Ja, genau. Das war auch von Christian Adams, unserem großen Autor und Fan Christian Adams.
Zum Zitat aus Idiocracy. Ich stehe auf Kohle.
Also das, warum macht man zweite Teile? Ja, Geld.
Christian Adams, wieso verdammt kommt wer auf die Idee, Filme nach Jahren zu ändern und dann kurze Passagen neu zu synchronisieren, obwohl der Originalsprecher totweg keine Lust hat?
Das ist das LucasArts-Phänomen. Deswegen sagt Darth Vader heute No und wir haben Szenen, in denen Sachen reinretuschiert wurden, die gar nicht hätten sein müssen.
Ja, das ist halt,
es gibt eine South Park-Folge, wo die Jungs eine Petition ins Leben rufen, die Filme vor ihren eigenen Regisseuren schützt. Sowas sollte man heutzutage auch einführen.
Ja, also das ist halt.
Oh, stimmt.
Das sind, in so einem Entscheidungsprozess sind ganz viele Leute involviert. Das ist nicht eine Person, die über diese Vision wacht, oder es ist selten so.
Außer bei Star Wars ursprünglich mal.
Ja, und dann kommen halt solche, wie Richard gerne sagt, Suits, solche Produzenten in Anzügen her und sagen, ja, wir wollen das Ding nochmal neu rausbringen, änder mal irgendwas, damit wir es nochmal neu veröffentlichen können.
Ja.
Ich sag nur, der Synchronsprecher kostet dann das und das. Nein, das können wir uns nicht leisten. Mach was anderes, das merkt eh keiner.
Ja, ich sag nur Batman Forever, ne? Wir wollen einen Batman-Film machen, der mehr Spielzeuge produziert.
Ja, genau. Ja.
Elvis Greven.
Ach, übrigens, warte mal, kleiner Funfact. Ja? Tim Burton war Animateur bei Disney früher.
Echt?
Ja. Der hat zwar nur Stühle und Schalen und Tische und so eine Scheiße designt und ist dann rausgeschmissen worden, weil er unbequem wurde. Ja, der hat wohl tatsächlich, der soll immer unter seinem Tisch gearbeitet haben, wenn ihm langweilig war. Einfach, weil er seinen Job bei Disney voll scheiße und langweilig fand. Ja, weil er halt nichts animieren durfte.
Kleine persönliche Geschichte von unserem Hörer Elvis Greven. Weiß über den Film oder beziehungsweise erhält von dem Film nicht viel, außer dass es der erste Blockbuster war, den ich erlebt habe. Erstes Kinowochenende, die Schlange ging in Bonn um das damalige Gangolf-Kino tatsächlich einmal um den Block. Daraufhin hatte ich mit meinem Kollegen keinen Bock mehr auf den Film. Vor ein paar Jahren habe ich ihn dann endlich mal gesehen und was soll ich sagen? Ich hab nix verpasst. Überhaupt nicht mein Ding. Annaladin fand ich um Längen besser. Sogar Ariel Ultra empfand ich als spannender. Also ich persönlich, ich behaupte, das liegt vielleicht daran, dass du ihn nicht als Kind gesehen hast.
Ich wollte gerade sagen, Zenit überschritten. Ist aber zu Recht halt.
Das sind,
ne?
Man kann es nicht, es sind Kinderfilme.
Ja.
Kinderfilme.
Das ist halt auch Geschmackssache. Ne?
Wenn du die als Erwachsener das erste Mal siehst, kannst du, glaube ich, nicht so eine Beziehung zu denen aufbauen.
Ich sage ja, genau wie ich halt auch Face-Off zum Beispiel total dämlich finde, aber einfach nur,
so ein klassischer Kinderfilm.
Weil ich ihn halt einfach zu spät gesehen habe. Ich habe ihn halt letztes Jahr gesehen und saß echt da ernsthaft und den feiern so viele, der ist so dumm.
Ist nicht so gut gealtert.
Marcel Reiske schreibt, um das hier kurz einzuwerfen, gibt es echt Menschen, die das König der Löwen Super Nintendo Spiel durchgespielt haben?
Nein.
Das war fuck schwer.
Ich hab's nicht geschafft.
Nein, ich hab's auch nicht geschafft. Ich weiß noch, ich hatte es und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich, ohne Scheiß, heulend mein Controller in den Röhrenfernseher geschmissen habe und dann einen Monat lang mein Super Nintendo nicht angepackt habe.
Dieses Spiel war so lächerlich.
Ich war da so frustriert von, ey.
Ich weiß nicht mehr, ob ich es hatte oder nur ausgeliehen hatte von einem Freund. Ich glaube, ich bin auch nicht an den ersten zwei oder drei Levels vorbeigekommen. Also
ich weiß, ich habe das nachher mit meinem Bruder oder mit einem meiner Brüder nochmal gezockt, aber auf dem PC mit Zwischenspeichern. Hm. Dann haben wir es geschafft.
Das hat es.
Ich wollte einfach nur wissen, wie es unverhältnismäßig schwer einfach.
Ich glaube, das hatte so eine unfassbar beschissene Steuerung, wenn ich mich
richtig erinnere. Ja, das war so ganz wobbly und genau, du musstest dich immer so lang schwingen und so komisch springen und das war so.
Und die Hitboxen waren eine Katastrophe. Also du bist ständig neben die Äste gesprungen.
Es war super unpräzise. Ich glaube, dass
ganz komisch verwirrendes Leveldesign.
Ich glaube, dass das Spiel nur deswegen so schwer war, weil es so scheiße war. Aber gut, wir sprechen über den Film.
Ja.
Aber es hat Spaß gemacht. Also mir hat Spaß gemacht. Das war zwar frustrierend.
Jens Heidex fragt, warum muss in Disney-Filmen immer so unendlich viel gesungen werden?
Ja, ganz einfach. Es sind Musical-Verfilmungen oder auf Musical gemachte Filme halt einfach. Und Musical, auch wenn es die schwerste Form der Unterhaltung ist für die Künstler, weil Gesang, Tanz, Schauspiel, ist es die einfachste Form des Konsums, des Unterhaltungskonsums, was Theaterstücke und Co. angeht.
Was meinst du mit einfach?
Naja, es geht schnell ins Ohr und bleibt im Kopf, um mal die Radiowerbung zu zitieren.
Das Ding ist, was praktisch alles geboten ist. Das sind wie dumme Action, wie Marvel-Filme. Da ist halt alles drin, was irgendwie cool ist. Da sind coole Monster drin, das explodiert. Und genauso funktionieren Musicals halt eben auch. Da ist was zum Mitsingen, da sind tolle Bilder, das ist schön. Ich mag Musicals ich finde, zu der Frage, Entschuldige, ich muss nochmal Richard zitieren, als wir in The Greatest Showman waren. Der Film war aus und Fred und ich fanden den geil. Und Richard, war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Gesinge. So, ey, das ist ein Musical. Also deswegen, so bei Disney-Filmen, gerade bei den Älteren, aber auch jetzt die Neuen, die holen das ja jetzt ja wieder rein, dieses ganze Gesinge. Hey, das sind halt Musicals. So, wenn er keine Musicals mag, guckst du dir nicht an.
Also, ganz genau.
Das war jetzt auch gar nicht so zickig gemeint, wie es sich angehört.
Nee, aber das ist halt wirklich eine Geschmackssache, wo ich sagen muss, irgendwie Disney, aber da kommt doch wieder dieses Kindliche halt dazu. Da verzeih ich denen das.
Aber es ist ein Kinderfilm.
Weil ich das halt auch abtue als Kinderfilm. Bei The Greatest Showman wäre ich phasenweise fast im Sitz versunken, weil ich dachte,
ich fand den ja geil,
oder? Also, es ist auch ein guter Film, aber halt so.
Ich sitze da so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil wir sind ja alle drei musikalische Menschen und wir alle wissen einen guten Song zu schätzen, aber ein Teil von mir ist auch auf Richards miesepetrisch-berlinerischen Seite. Das ist schon sehr kitschig teilweise. Ich kann das schon verstehen, wenn Hörer...
Natürlich ist das kitschig. Ich skippe auch immer bei Pornos die Musik auch immer weg.
Mir geht es auch... Ich muss sagen, dass mir das auch oft auf den Sack geht, wenn gesungen wird in Filmen. Ganz ehrlich.
Moment. Wenn gesungen wird in Filmen, geht mir das auch sehr oft auf den Sack. Aber wenn ich mir ein Musical anschaue oder halt eben einen Disney-Film anschaue, dann weiß ich im Vorhinein schon, da wird ganz viel gesungen. Und lass mich darauf ein. Oder ich gucke mir das gar nicht an, weil ich keinen Bock drauf habe. Aber wenn so in in Anführungszeichen normalen Filmen auf einmal gesungen wird, finde ich das auch total zum Kotzen. Also das ist fast so schlimm wie Traumsequenzen. Ich hasse Traumsequenzen.
Wenn Jason Statham jetzt anfängt zu singen bei The Transporter, finde ich das auch ziemlich befremdlich.
Ich hab noch eine geile Hörerfrage von Jens Wegner. Was machen die Darsteller von König der Löwen, also nicht die Sprecher, sondern die tierischen Darsteller heute? Hat der Drogensumpf sie verschlungen?
Naja,
Mufasa ist tot.
Die haben das nee, Spoiler? Nee, Moment. Ich glaube nicht, dass er das. Nee, doch, Mufasa ist tot, aber Simba übernimmt jetzt seine Rolle als MGM-Logo.
Ich glaube, dass sie irgendwo in so einem afrikanischen Ghetto mit Macaulay Culkin rumhängen und sich.
Und sich von Rafiki den neuen Scheiß besorgen.
Nee, Rafiki hat so eine alternative Reggae-Band halt irgendwie gegründet, die halt so posttraumatische Songs.
Rafiki at the Backbeats.
Für Kindergärtner halt irgendwie fertig.
Rafiki at the Backbeats. Nicht überraschend übrigens, dass man niemals Rafikis Arsch sieht. Das wäre auch zu viel gewesen für die Kinder.
Ja, weil der wäre groß und groß.
Da fällt mir noch was Schönes ein hier. Es wird ja immer so böse behauptet, dass die Disney-Animateure ja immer irgendwas Vulgäres in ihre Filme einbauen, wie zum Beispiel bei Ariel, der Pastor, der entweder ein ziemlich spitzes Knie hat oder halt einfach eine Latte. Und bei den König der Löwen, beim König der Löwen gab es sowas auch, da haben die, wenn Simba kurz bevor er seine Unterhaltung mit Mufasa in den Wolken dann da hat, sich in die Blumen reinfallen lässt und die so im Wind verwehen.
Voll die schöne Szene.
Ja, da war die Kinoversion, die erste 94, nämlich damals da, wenn du ein Standbild gemacht hast, stand in den verwehten Blättern Sex.
Echt?
Was? Das haben sie später dann rausgekillt.
König der Löwen ist der erste Disney-Film, in dem gefurzt wird.
Pumba.
Ja.
Ja.
Es gab nie einen Furz vorher.
Hat der gefurzt?
Also,
der gefurzt?
14.
Ich weiß, der hat laut gerülpst.
Du hast einmal so ein Bumm.
Ach nee, das war
ein Song, aber.
Das war aber eine Posaune oder eine Tuba oder irgendwas, die den Ton gemacht hat.
Ja, ändert ja nichts dran. Und du siehst es auch, wo er so durch das Gebüsch läuft.
Ich bin trotz allen Muts ein Sensibelchen.
Es hat mehr als die anderen Flüchtlingen.
Und oh, die Qual!
Bei dir ist alles Gas, Pumba.
Entschuldigung.
Ja. Was gibt's noch Interessantes zu Production, Richard? Du hast so viele Notizen hier. Oder haben wir schon alles besprochen?
Ich hatte zum Beispiel auch, dass Eddie Murphy und Matthew Broderick dieselben filmischen Eltern haben, weil Mufasa als auch Nala, die beiden Sprecher, James Earl Jones und ich weiß leider nicht die Sprecherin von Nala, Schande über mein Haupt jetzt gerade, die sind
Beyonce,
doch, die spielen, ja, die spielen in, hier, kennt ihr noch den Eddie Murphy Film hier, der König von
Zamunda, toller Film,
das
Zamunda,
genau, ja. James Earl Jones, James Earl Jones und die Sprecherin von Nala sind halt dort auch ein afrikanisch-königliches Ehepaar.
Ach, geil.
Ach was, das, die Schauspielerin hat Nala, aha. Die heißt Moira Kelly übrigens im Original.
Ach, die kennt man doch sogar. Geh da mal drauf.
Ja.
Ach, und ich habe übrigens was sehr Schönes gefunden auf diese ganze
Chaplin, Twin Peaks. Die hat mega viel gemacht.
Ja.
Nein.
Doch, ist das nicht sogar die aus...
Hast du gerade die von Lion King 3D rausgesucht vielleicht?
Nee, Moira Kelly.
Die ist aber die Sprecherin...
Lion King 3D.
Die Sprecherin von Sarabi. Sarabi hieß sie hier, die Mutter. Genau.
Die Mutter von Nala.
Wie hieß sie denn? Nicht Nala.
Ja, wurscht jetzt.
Mufasa Timon. Bensai. Sarabi, da ist er.
Sarabi.
Matsch Sinclair.
Matsche Sinclair.
Ja.
Naja, jedenfalls, ja. Genau. Und sie und James Earl Jones spielen halt auch die Eltern von Eddie Murphy. Das heißt, Simba und Eddie Murphy sind irgendwie miteinander verbannt.
Der Prinz von Zamunda, ein herrlicher Film.
Ja. Guten Morgen, New York, halt die Fresse. Ja, halt die Fresse, du auch.
Klasse Film, den kann ich...
Toller Film.
Jedes Mal, wenn der im Fernsehen kommt, bleibe ich dran.
Der und die Glücksritter, das waren, glaube ich, so die besten Eddie Murphy-Filme.
Ja, definitiv.
Aber Beverly Hills
Cop
finde ich auch noch ganz gut, obwohl ich den mittlerweile sage, der hat sich auch irgendwie ausgeguckt.
Auch der erste ist nach wie vor toll.
Ich mag den zweiten noch sehr gerne.
Da gibt es auch irgendwas Schönes, sie haben halt original Löwen einfliegen lassen damals, wie am Vorbild von Bambi. Und das finde ich ein super, vielleicht eine gute Überleitung für die Pause... Sie haben gar nicht so viel selbst erfunden, wie sie immer sagen.
Ja. Das ist korrekt. Darüber sprechen wir nach einem kurzen Break.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah.
Also wie schon angeteasert, die Geschichte ist nicht so ganz neu. Es ist... Wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, es hat so ganz viele ganz klassische Motive. Das ist eigentlich fast schon so ein klassisches Märchen, ne? Wie wir auch bei Star Wars haben, so mit diesen typischen Figuren, mit dem jungen Held, der noch unerfahren ist, mit der Figur des Mentor. Da haben wir eigentlich sogar zwei, da haben wir Mufasa und auch Rafiki, obwohl die Rolle von Rafiki eigentlich fast zu klein ist.
Aber was sie sehr schön gemacht haben, ist, dass eben auch Timon und Pumba eine Mentorrolle einnehmen, die völlig konträr zu klassischen Märchenfiguren eben nicht Disziplin, Ordnung und Kampfwille propagieren, sondern eben dieses Komm mal zur Ruhe-Ding und sei zufrieden mit dem, was du hast.
Und vor allem das erste schwule Pärchen waren, was einen Löwenjungen aufgezogen haben.
Ja, witzigerweise muss man wirklich sagen, das erste. Nicht das letzte.
Ja, das stimmt.
Die Jesus-Thematik auch wieder haben. Ne?
Stimmt.
Zwei Väter.
Die Geschichte ist voll von Mentoren. Das stimmt, wenn ich jetzt, wo ich drüber nachdenke.
Also Simba macht relativ wenig aus eigenen Stücken. Er kriegt von allen Seiten ganz viel Input. Das Einzige, was er wirklich selber macht, ist ausbüchsen. Und selbst dieses... oder der Moment, wo er dann auf die Idee kommt, wieder zurückzukehren ins geweihte Land, wird ausgelöst durch Nala und dann bestätigt durch Rafiki und durch den Besuch seines Cloud-Vaters.
Und Simba ist halt auch so in guter Tradition von Leuten wie Frodo, Harry Potter und so weiter. Es ist auch gar keine da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, es ist eigentlich gar keine so starke Figur. Simba ist eigentlich eine total schwache Figur, oder? Naja. Der ist doch echt so Spielball der Gezeiten.
Ja. Also ja, das hast du ja schon auch in der Szene, wenn Mufasa ihm das erste Mal, wenn er ihn da rettet von dem Elefantenfriedhof, ne, so voll ihn den Kopf wäscht mit so einer ganz, ganz einfachen Geste. Simba läuft ja nur vor ihm her und versucht mit seiner Pfote so in Mufasas Fußabdruck halt reinzugehen. Ach, und alleine das, eine Szene, dass er die Erwartungen, die an ihn gestellt hat, weil er nun mal der Prinz ist, halt so komplett nicht ausfüllen kann.
Ja. Und das in dem Moment aber auch erst merkt, weil vorher hat er ja gedacht, er wäre der King.
Ja.
Also bis darauf hin, dass er am Ende Scar erfolgreich battelt, macht er eigentlich nichts wirklich Erfolgreiches in dem Film, beziehungsweise Aktives. Ne?
Aber perfekt für Kinder und für auch junge Erwachsene, um sich damit zu identifizieren, hat einfach bloß seinen Platz. Ne?
Ja, und wie gesagt, ich finde das sehr, sehr schön, weil das kennen wir sonst aus Kinderfilmen nicht. Diese ganze Sequenz mit Timon und Pumba, dass es halt eben auch völlig okay sein kann, in seinen jungen Jahren einfach mal die Seele baumeln zu lassen.
Ja.
Ja. Also auch diese Flucht vor der Realität wird natürlich mehr oder weniger negativ dargestellt, aber trotzdem als glückliche und schöne Jahre. Mhm. Das entbindet ihn zwar nicht von seiner Pflicht, aber ihm ging es jetzt einfach mal ein paar Jahre gut. So, der hat ganz viel Scheiße erlebt und jetzt ging es ihm einfach mal gut und das ist okay.
Und dann konnte sein Trauma damit so weit überwinden, dass er dann die Stärke aufbringt, dann halt wieder zurückzukehren.
Und das finde ich super.
Übrigens den Spruch Hakuna Matata, Hakuna Makaka, den gibt's wirklich.
Ja.
Das Produktionsteam war 2 Wochen in Afrika, um sich das dort mal in Real anzugucken. Und die hatten da einen Fremdenführer, einen Einheimischen, und der hat ihnen diesen Spruch vorgestellt. Das kommt aus der Sprache Swahili, ist hier in Deutschland auch als Suaheli bekannt und heißt sinngemäß so viel wie es gibt keine Probleme. Ja. Oder es gibt keine Schwierigkeiten. Ist mittlerweile natürlich weltbekannt durch den König der Löwen. Wird seit Jahren deswegen unter anderem von der kenianischen Tourismusbranche auch als eine Art Slogan benutzt. Mhm. Also hey, komm nach Kenia, Hakuna Matata. Wurde 2013 übrigens bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres auf Platz 5 gewählt.
2013?
Ja. Kurz hinter Babbo, Fame, Gediegen und In Your Face.
Ey, die sind ja auch alle viel mehr 2013 als Hakuna Matata. Und In Your Face und Babbo, sag ich bis heute.
Überleg mal, wenn du das, ey, du bist voll der Babbo Hakuna Matata in your face.
Ich bin Fame jetzt, ne?
Ey, das ist ja derbe Fame damit geworden, dass der alte Babbo da drüben immer ganz gediegen Hakuna Matata gesagt hat.
In your face.
Der Film in König der Löwen ist voll mit Anspielungen auf andere Werke. Zum Beispiel sowas Skurriles wie Taxi Driver. Pumba stellt eine Gruppe Hyänen und dann sagt, are you talking to me? Was sagt er im
Deutschen?
Redest du mit ihm? Ja. So solltest du nicht mit ihm reden. Nenn mich Warzenschwalber!
Das ist so cool. Ob es absichtlich oder aus Versehen ist, es gibt eine Anspielung an den Disney-Film Robin Hood, wo die ganzen Tiere die Robin Hood-Geschichte nachspielen. Und zwar möchte Scar, genauso wie Prinz John bei Robin Hood, auf keinen Fall den Namen seines Bruders hören.
Ja.
Das hat doch diese Thor-Loki-Logik halt auch mit Mufasa und Scar.
Das ist ein ganz, ganz altes Motiv, ein richtig altes Motiv sogar.
Der Film hat auch Parallelen mit dem Dschungelbuch. Witziger Mittelteil, also dramatischer Anfang und dramatisches Ende, witziger Mittelteil und das Erwachsenwerden im Dschungel, denn bei König der Löwen haben wir Hakuna Matata, bei dem Dschungelbuch haben wir Probier's mal mit Gemütlichkeit.
Mhm.
Also, dass du von einer albernen Vaterfigur, Baloo, Timon und Pumba, im Dschungel dann das Erwachsenwerden auf Kifferart lernst.
Wobei aber Baloo eine krassere Vaterfigur war als Timon und Pumba. Also der nennt ihn ja auch Papa Bär bis zum Ende. Also das ist
entwickelt ja auch richtig väterliche Gefühle, wenn dann, wie hieß er denn, der Panther?
Shakira.
Shakira ihn ja dann auch.
Nee, Bagheera.
Bagheera.
Shakira ist die Sängerin.
My hips don't lie. Wenn Bagheera ihn ja dann noch in die Menschensiedlung geben möchte.
Genau, also da ist die Bindung viel krasser zu dieser entspannten Vaterfigur. Wobei ich übrigens nie verstanden habe, ist Bagheera jetzt eine Frau oder ein Mann? Weil, wenn ich mich recht entsinne, ist das in dem Buch eine Frau? Bei dem alten Disney-Film weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
Das ist
nicht.
Ein Typ.
Und in dem neuen Disney-Film ist es ein Kerl.
Ja, es ist auch in dem Disney-Film, in dem Original.
Weil, wenn ich mich recht entsinne, ist es im Buch eine Frau. Deswegen auch Bagheera. Mhm. Weil das sind deutlich.
Habe ich aber auch immer als Typen mir vorgestellt. Hat ja auch eine eher tiefe Stimme im Film, klar. Mhm. Hat ja eine Männerstimme. Ja. Oh.
Stimmt, ja, richtig. aber im Buch war es eine Frau.
Eine spannende Anspielung eine recht krasse Anspielung. Sagt euch der Name Leni Riefenstahl etwas?
Nein, natürlich.
Wir haben das nie gehört.
Die Regisseurin, die die ganzen heftigen nationalsozialistischen Propagandafilme gemacht hat.
Man muss an ihrer Stelle zur Verteidigung sagen, sie hat große Dienste innerhalb der Filmgestaltung geleistet, ja, die bis heute gültig sind.
Vor allem, hast du dir die Filme mal angeguckt? Ja, die sind mega super. Propagandistisch, aber die sind geil.
Die sind wirklich gut gemacht.
Ja, das ganze NS-Zeug mal ausblendet, ist die wirklich eine der Pioniere der Bildgestaltung, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Das sind genau wie die russischen
Eisenstein und so.
Eisenstein und so, die ja ein paar Jahre vorher halt dasselbe für die russische Revolution gemacht haben.
Panzerkreuzer Potjomkin.
Also genau, der die Attraktionsmontage zum Beispiel erfunden hat, ein Mittel, das bis heute benutzt wird, erkläre ich jetzt nicht.
Ihr bekanntester Film, Triumph des Willens, ist im Prinzip so ein großer Propagandafilm, wo gezeigt wird, wie geil der Führer Adolf Hitler ist. Und die Szene die Sequenz in der Ska die Hyänen aufstachelt.
Sei bereit.
Oder im Englischen ist es be prepared.
Aber ich finde den deutschen Song nach wie vor besser.
Ja.
Das ist wirklich eine einzige Anspielung auf Triumph des Willens. die marschierenden Hyänen zum Beispiel, wie sie wirklich diesen Stechschritt machen, siehst du genauso in Triumph des Willens.
Ja, oder auch wie
Sätzen, ja, wir sind bald Untertanen, ein König, den jedermann liebt.
Ich muss jedoch ernsthaft ermahnen, dass es für euch Pflichten noch gibt.
Und da gibt es eine Einstellung, wo du die Hyänen vorbeimarschieren siehst, und du siehst im Hintergrund erhöht auf so einem Podest, auf so einer Klippe Ska stehen. Und da gibt es wirklich eine Szene aus Triumph des Willens, wenn du die 1:1 nebeneinander legst. Es ist ähnlicher Bildausschnitt, es sieht fast genauso aus, nur dass bei Triumph des Willens keine Hyänen, sondern halt Wehrmachtssoldaten oder weiß nicht, ob das Wehrmacht oder vermutlich Wehrmacht war. Und du siehst im Hintergrund auf so einem Balkon oben Adolf Hitler stehen. Und das ist fast genau 1:1 wie bei König der Löwen.
Was aber König der Löwen voraus hat, ist dieser super geile Grünton, den die da gewählt haben. Der sieht so fett aus.
Vor allem, jetzt musst du dir mal auch nochmal jetzt in die Superlative halt reingepackt, diese Szene nochmal in der heutigen Zeit halt vorstellen. Weißt du, so auch in der Vergangenheit. So Ska aus dem Adelshaus, eine gebildete, intelligente Figur, der sich die Idioten, die in Großzahl halt da sind, zu Untertan machen, um halt einfach die Obrigkeit zu überrennen, mit Hilfe derer, weil er ihnen leere Versprechungen dann halt auch macht. Ne? Auf die. Naja.
Ja, über das Gebildet sprechen wir dann nochmal. Und das Produktionsteam hat wohl anscheinend in der Frühphase wirklich mit diesem Bild des Hitlers gearbeitet, dass die halt intern im Team gesagt haben, das ist halt so der verdrückte Rülpser.
Vier Rülpsern wird es undeutlich reden.
Es ist so der Hitler des Tierreichs. Und zum Beispiel eine weitere Parallele gibt es mit diesen Lichtstrahlen an der Höhlenwand. Da sieht man an der Höhlenwand lauter so Scheinwerfer, die so hochstrahlen. Es ist 1:1, wie die Nazis das bei vielen Reden gemacht haben. Die nannten das die Kathedrale des Lichts oder Lichtpalast. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann man sich auch Bilder anschauen, wie es so NS-Kundgebungen gibt, wo die auch dieses Mittel genommen haben, diese Lichtstrahlen an der Decke, so als dekoratives Mittel.
Oh, krass, ey.
Ja.
Die Szene sieht so geil aus.
Ja.
Also großartig gemacht, weil Hammer. Jedes Kind erkennt sofort Böse.
Ja. Ja. Der Film hat ganz krasse Parallelen auch mit Bambi. Dieses Grundthema. Dieses Grundthema des Kreislaufs des Lebens und des Übernehmens der Verantwortung, über den Kreislauf des Lebens sprechen wir noch zu späterer Stelle. Der Aufbau des Films ist ähnlich. Beide beginnen mit der Geburt des Protagonisten und enden dann damit, dass eine neue Generation anbricht, also dass praktisch so, dass der Protagonist selbst dann auch ein Kind bekommt. Ja, weitere Parallelen sind zum Beispiel die Aufteilung von Kindheit und jungem Erwachsenenalter, dass es da so einen Zeitsprung gibt. Oder das Wiedertreffen der Jugendliebe oder auch Verlust eines Elternteils. König der Löwen war auch der erste Zeichentrickfilm, wo man direkt im Bild und relativ detailliert den Tod einer der Protagonisten gesehen hat. Mufasas Tod. Und es gibt eine in großen Anführungszeichen gibt es eine Untersuchung, wo man die Emotionen der Zuschauer gemessen hat während des Films, wo die Leute den am traurigsten waren beziehungsweise am meisten geschockt waren und mit großem Abstand die Szene, als Mufasa stirbt.
Ja, die ist ja auch heftig, ey.
Diese Studie ist aber mit ganz großen Klammern zu sehen, weil die wurde von Disney gemacht.
Aber allein diese Nummer, weißt, wo Simba dann noch die Pfote so anhebt und
ja, ja. Komm, boah, wir gehen nach Hause, genau. Und ihm noch ins Ohr beißt und dann reagiert er nicht, ich muss schon wieder weinen.
Ja, ja. Und?
Und dann dieses Ende, ey.
Das Ding ist halt, und jetzt...
Ja.
Ach nee, du hast ja
noch natürlich,
was.
Das, das Wichtigste und das Bekannteste fehlt ja auch noch. Hamlet, das große Shakespeare-Stück. Herr der Ringe ist im Prinzip...
Herr der Ringe?
Also, König der Löwen. Also, ich habe schon mal gehört, wie jemand gesagt hat, oh, Herr der Ringe, das ist ja 1:1.
König der Löwen.
Mann, ey. Habe ich jetzt schon wieder Herr der Ringe gesagt?
Ja, natürlich hast du.
Du
hast die Folge noch nicht verdaut. Ne?
Vor kurzem hat jemand gesagt...
König der Löwen, verdammt nochmal. Krieg's doch mal hin.
Ich krieg's nicht auf die Reihe, ey.
Wir synchronisieren dich jetzt.
König der Löwen. Vor kurzem hat jemand gesagt, König der Löwen, es ist doch 1:1 Hamlet. Es ist nicht 1:1 Hamlet, aber die Plotpoints, also so die wichtigen Punkte, die die Handlung verändern und vorantreiben, die sind tatsächlich von Hamlet übernommen. Bei Hamlet geht es darum...
Wolltest du mal kurz eine Brechen gehen? Sollen wir kurz weitermachen?
So wie manche so ein Verdauungsschläfchen brauchen, braucht Fred mal sein kleines Bäuerchen gerade.
Zu viel Bierchen hier. Also bei Hamlet ist es so, ich fasse das wirklich in 3 Sätzen zusammen, weil bringt es nicht, das im Detail zu machen, weil es ist fast dasselbe. Bei Hamlet geht es darum, dass der König Mufasa, / König Hamlet, von seinem Bruder Scar, / Claudius, getötet wird.
Mit Gift im Ohr.
Genau. Der Tod bleibt aber vom Prinzen Simba, /Hamlet, zunächst ungesühnt. Nachdem der Prinz dann vom Geist seines Vaters heimgesucht wird, wird er sich seiner Pflicht bewusst und tötet schließlich seinen Onkel.
Ja, das ist grob so auch bei König der Löwen.
Ja, und wegen diesen Parallelen zu Hamlet und Bambi wurde König der Löwen vom Produktionsteam wohl scherzhaft auch öfter als Bamblet bezeichnet.
Ja, das sind halt die kleinen Gemeinsamkeiten, die sie sich so hier und da zusammengeklaut haben, um eigentlich davon abzulenken, dass der König der Löwen eigentlich nur ein flacher Abklatsch ist von, und jetzt kommt's, Kimba, der weiße Löwe. Das haben die Simpsons auch mal aufgegriffen. Erinnert euch an die Folge, als Lisa so eine kleine Schaffenskrise hat und dann nochmal ein letztes Mal zu Zahnfleischbluter Murphy sprechen möchte? Und dann erscheint er ja auch wie Mufasa in den Wolken und dann kommt halt auch Mufasa und sagt, du musst mich rächen, Simba. Das ist kein Versprecher, das ist eine Anspielung darauf, dass König der Löwen ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, zu fast 90% von aus Japan geklaut ist, von Kimba der Weißen, der weiße Löwe. Nämlich, der König der Löwen wurde vermarktet anfangs als eigenes, als Original. Mhm. Das war so, vorher hatte Disney immer nur Filme gemacht, die entweder an Märchen oder an Sagen oder irgendwas angelehnt waren. Und der König der Löwen war das erste Mal, und die haben eine riesen Werbetrommel dafür gerührt, dass sie gesagt haben, das erste Original bei Disney erschaffene Werk, der König der Löwen.
Also haben die wirklich so offensiv damit auch Werbung gemacht?
Die haben richtig offensiv damit Werbung gemacht, haben immer wieder darauf beharrt, es ist von ihnen, es ist ein Original. Fakt ist aber nun mal leider, dass der König der Löwen, wie gesagt, von Kimba the White Lion abstammt, aus dem Jahre, und jetzt kommt's, weil König der Löwen fing 89 an, ne? Mhm. Kimba the White Lion gibt's bereits seit 1950 von Osamu Tasuka. Oder Tezuka geschrieben, aber Tasuka gesprochen. Mhm. Und der übrigens auch der Macher von Astro Boy ist, jeder, der es weiß. Und der hat Kimba the White Lion tatsächlich an Bambi orientiert damals. Der hat nämlich Bambi gesehen und hat sich einfach nur dessen bedient, dass er gesagt hat, er möchte eine Geschichte mit einem Tier als Protagonisten machen. Mhm. Und hat deswegen Kimba the White Lion gemacht. Und die Szenen sind bis zu Figuren und Aussehen der Figuren fast alles davon in Anführungszeichen inspiriert. Also wirklich, also der König der Löwen ist sehr stark an Kimba inspiriert. Also es geht wirklich von, es gibt einen großen schwarzen Löwen mit einer Narbe im Auge, es gibt einen alten weisen Affen, einen gewaltigen Sonnenaufgang zu Anfang in Afrika, der die Tiere zu sich ruft, es gibt den Königsfelsen, es gibt die berühmte Mufasa-Szene. Also, dass er an der Klippe hängt und dann runtergestoßen wird. Der Berater des Königs in Kimba the White Lion ist ein Vogel. Kimba und seine Freundin werden vom Berater des Königs, also dem Vogel, zum Wasserloch begleitet und kommen dort auf einen Friedhof in Schwierigkeiten mit Hyänen. Kimbas Vater, anders als Mufasa, ertrinkt, als er seinen Sohn retten möchte. Voll creepy übrigens, weil er stirbt mit Augen offen. Das sieht ziemlich eklig aus. Kimba wird von zu Hause verstoßen und trifft auch im Dschungel dann auf ein Warzenschwein und nicht wie bei der König der Löwen auf ein Erdmännchen, sondern auf eine Antilope, die ihm halt eine andere Lebensweise zeigen und die ihn aufnehmen.
Was, ein Erdmännchen und eine Antilope?
Nee.
Ein Warzenschwein.
Ein Warzenschwein und eine Antilope.
Genau. Anstatt Insekten zu fressen, frisst er in der Zeit Gras.
Mhm.
Und findet das auch sau eklig und fragt derselbe Spruch wie schleimig.
Ob man jetzt reicht? Gras konsumiert, um Hakuna Matata zu machen oder bunte Käfern.
Danach hat tatsächlich auch in der Geschichte der weise alte Affe hat eine Vision davon, dass Kimba noch lebt und zurückkommt. Und sogar den Löwen in den Wolken gibt es bei Kimba the White Lion. Also es ist erschreckend viel Parallele dazu. Allerdings. Noch dazu sind die Figuren halt unfassbar stark daran auch orientiert halt einfach. Wie gesagt, König der Löwen wurde von Disney als erstes Original verkauft und Kimba selbst, ja, hatte ich schon, wurde von Bambi inspiriert. Es wurde als Serie produziert in Japan.
Genau, wollte ich gerade fragen, das ist eine Serie.
Und dann
ne?
später als Film und war tatsächlich in Japan, Kimba war einer der größten Werbeträger in Japan von 1950 bis 1980. Und diese ganze Kimba-Charge, also der hat doch diese Figur Kimba, hat doch für alles mögliche Werbung gemacht, die ist weggefallen, nachdem 1989 nämlich der Zeichner und der Erfinder von Kimba starb. Nämlich der Osamu Tezuka.
Ja. 89 ging die Produktion von König der Löwen
ganz
los, ne?
Genau.
Ey, gebt mal einfach Kimba, wie man es spricht, ein und Google Bildersuche. Ja. Das ist super unheimlich. Es ist wirklich eins zu eins genau das gleiche, nur halt eher japanisch gezeichnet.
Ja, und ich glaube auch, dass eine Antilope ist.
Dass wir das hier jetzt auch für unseren knapp bisschen was an die fast 30.000 Hörern halt hier irgendwie halt rausbringen. Ich glaube, Disney wird sowieso bei uns noch rumkommen und uns die Daumen brechen, deswegen. Aber jedenfalls, was ich auch total krass fand,
noch lachst du.
Der König der Löwen kam 94 in die Kinos, ne? Die Osamu Production hat 97 in Anlehnung an den König der Löwen noch einen Film rausgebracht über Kimba, der in Japan produziert wurde, welcher Kimba mit seinen Kindern zeigen sollte. Und da wurden diese ganzen Szenen von Mufasa und Simba, wie sie da sitzen und dann, ja, alles, was das Licht berührt, ist deins. Mhm. Ne? Das wurde darin verarbeitet. Disney hat tatsächlich mit zahlreichen Klagen dagegen protestiert und das unterbunden, dass dieser Film jemals Japan verlässt. Und bei Disney wird bis heute immer betreut, dass Kimba the White Lion, dass niemand davon etwas gewusst haben soll, obwohl sogar Roy Disney, der damalige CEO, als auch Matthew Broderick in einem Interview bekannt gegeben haben, dass Matthew Broderick zum Beispiel, der kannte Kimba the White Lion aus seiner Kindheit, warum auch immer, der gesagt hatte, als er für Simba angefragt wurde, dachte er erst, dachte er erst, es wäre Kimba und hat Freunden erzählt, ja, er soll wohl irgendwie Kimba the White Lion, irgendeine nichtssagende Animationsserie aus Japan synchronisieren und hat deswegen halt das einfach so erzählt. Und Roy Disney hat sogar in frühen Produktionsschriften Simba immer als Kimba bezeichnet.
Ach was. Also jetzt, wo ich das sehe, fällt mir das auch wie Schuppen von den Augen.
Das Ding ist halt, die Tasuka Productions hat mehrere Male versucht, gegen den König der Löwen zu klagen. Tatsächlich aber hat Disney die knallhart fertig gemacht, weil denen einfach die Mittel dazu gefehlt
haben. Ja, die haben einfach mehr Anwälte und die haben Mickey Mouse. Und wozu Mickey Mouse imstande ist, haben wir bei South Park gesehen.
Der König der Löwen und Kimba the White Lion extrem hart aneinander orientiert. Also wirklich, also Kimba the White Lion ist...
Ja.
Der König der Löwen ist, grob gesagt, eine Inspiration zu Kimba the White Lion, obwohl also, alles wirklich, wie gesagt, ich persönlich glaube, ich habe mir das angeguckt, es ist zu 90% der Film.
Also wenn ich Tobi und ich haben jetzt nichts recherchiert dazu, aber wenn du einfach nur Google-Bildersuche machst, die ersten 10 Bilder reichen, das ist keine Inspiration, das ist fast 1:1 geklaut, Alter.
Ja. Also es gibt ja wirklich Bilder von Einstellungen wie Mufasa, Simba und Zazu, also der Vogel, da stehen und genau dieses Bild gibt's halt so hier Ja, haben wir es gerade nochmal genau so, nur dass die kleine Löwin nicht dabei ist. Ja. Gibt es das auch bei König der Löwen und bei Kimba?
Du kannst
das ist das gleiche Bild.
Du kannst mir nicht erzählen, dass Disney davon nichts wusste. Ey, wenn so ein großer, heftiger Film produziert wird, da passiert in den ersten Wochen, vielleicht sogar Monaten der Produktion, wird noch kein Strich gemacht, sondern da werden nur Recherchen gemacht, um sich Ideen und Inspirationen zu holen. Da ist ein ganzes Team vielleicht über ein halbes Jahr nur damit beschäftigt, alle möglichen Infos darüber zusammenzutragen. Ja,
wir reden hier von fünf Jahren Produktion, kann nicht durchgefallen sein.
Was ich vor allen Dingen halt auch so eine schöne offene Lüge finde, dann halt auch in dem Moment. Ne? So sagt man ja, weißt du nicht, wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, umarm ihn so stark, dass er seine Waffe nicht zücken kann. Ne? Das ist tatsächlich ein buddhistisches Sprichwort. Ja. Damit halt auch gleich in die Werbung reinzugehen mit ein Disney-Original. Lasst euch nichts anderes, weil alles, was nach der ersten Meinung kommt, ist die zweite Meinung und die zweite Darstellung. Ja. Und das ist das, was zum Beispiel auch ein Mr. Trump ganz gut macht. Alles, was er sagt, alles, was danach kommt, ist nur die zweite Meinung. Das heißt, man muss es erstmal irgendwie, sind wir Menschen darauf gepolt, dann zu sagen, ja, das Erste muss wohl stimmen. Weil der hat es ja als Erstes gesagt.
Ja, du kommst halt sofort in eine Rechtfertigungssituation, sobald jemand groß und laut was brüllt.
Ja, ja.
Und Disney hat das halt auch, marketingtechnisch ist das extrem perfide, da halt wirklich einfach zu sagen, hey, das ist von uns, das ist ein Original, das haben wir uns ausgedacht. Ja, wir haben uns natürlich bei der Storystruktur ein bisschen orientiert, wir haben uns von dem und dem inspirieren lassen, aber wenn der sagt, das ist geklaut, dann sagen wir einfach, es stimmt nicht. Und wer hat wohl den längeren Atem? Disney oder eine kleine Produktionsfirma in Japan, ne? Ja. Aber ich finde es halt schon makaber, dass die halt auch mit der König der Löwen angefangen haben zu produzieren, nachdem der Schöpfer von Kimba gestorben war.
Wetten, die Produktionsfirma gehört mittlerweile Disney?
Ich glaube aber tatsächlich, dass das mit dem Tod des Kimba-Schöpfers wird vermutlich Zufall gewesen sein, denn die Rechte an sowas, die verschwinden ja nicht mit dem Tod des Inhabers. Ne?
Ja, was heißt die Rechte? Wenn du es einfach quasi neu interpretierst und als dein eigenes verkaufst und dem einfach einen neuen Umhang verleihst, du kennst das ja auch selber, es ist Musik rausgebracht worden, die eigentlich eins zu eins die gleiche Musik ist, aber dann einfach nur leicht verändert.
Ja, aber weißt du, wie ich meine?
Also, ist ein eigenes Werk.
Die Rechte, bei Musik zum Beispiel.
Disney hat ja nicht die Rechte von Kimba gekauft.
Ja, stimmt, die haben einfach nur plagiiert. Ne? Aber da ist es denen auch egal, ob dieser japanische Zeichner noch lebt oder nicht. Keine Ahnung, das werden wir nie wissen. Krass, Alter, auch der Scar bei Kimba sieht genau aus wie der Disney-Scar. Ne? Dieser dunklere Teint, das braune Fell und die schwarze Mähne.
Du musst dir mal den Löwen in den Wolken angucken, diese Szene, diese Schlüsselszene mit Mufasa halt einfach. Ne? Die sieht bei Kimba fast auch 1:1 so aus. Es ist halt auch ein riesiger Wolkenlöwe halt einfach nur. Ja, guck, da hast du sogar die ganzen Figuren. Also wenn Kimba Clouds eingibt, dann sieht man auch mal, welche Figuren da wirklich hart geklaut wurden. Auch halt Rafiki sieht auch 1:1 so aus.
Aber Rafiki sieht bei Kimba wenigstens wirklich aus wie so ein Pavian.
Das ist ja kein Pavian, ist kein Pavian, oder?
Na klar, ist ein Pavian.
Ist das ein Pavian?
Klar.
Ja, ich dachte auch immer Pavian, ne?
Ja, diese Gesichtszeichnung ist so klassisch Pavian. Gib mal Pavian ein, dann siehst du.
Ja.
Paviane, also Pavian-Männchen.
Gib doch einfach Rafiki-Affe mal ein.
Leute, die in echt sehen die überhaupt. Ich hab Paviane mal beim Bumsen
gesehen. Warte mal. Dings ist ein Baboon, oder? Rafiki ist ein hier IR Baboon.
Ich hab Paviane mal beim Bumsen gefilmt in Hagenbecks Tierpark.
Ich hab Paviane.
Ein Mandrill. Rafiki ist ein Mandrill.
Mandrill? Ist das nicht ein Pavian?
Ja. Nein. Ja, Mandrill. Das sind die Mandrill. Ja, ich weiß gar nicht, wieso alle immer Pavian sagen.
Mandrill, sind das nicht Paviane?
Mandrill. Kann sein, dass es eine Unterart ist, aber Mandrill, das sind genau diese Rafiki-Viecher, ne? Ja.
Primatenart.
Aus der Familie der Meerkatzen verwandt.
Das sind wir auch.
Naja, nee, ich hab nur gerade laut gelesen. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, Kimba the White Lion. Guckt euch mal an. Es gibt auch mehrere Videos da auf YouTube, die man sich auch mal reinziehen kann. Es ist wirklich erschreckend, wie viel halt davon wirklich geklaut wurde. Kann man nicht anders sagen. Einfach nur geklaut wurde. Sogar die Gnu-Szene gibt's. Da sind es halt auch einfach nur Antilopen, ne?
Ja, es gibt die Übergattung der Pavian-artigen, aber der Pavian selbst ist eine andere Spezies als der Mandrill, sehe ich hier gerade. Ja.
Okay, die sehen sich aber echt erschreckend ähnlich, nur dass Mandrills mehr Farbe.
Okay, Leute, noch ein paar interessante Hörerfragen. Ganz wichtig hier von Jens Wegner. Wer ist der Klügere? Timon oder Pumba?
Pumba.
Was?
Ja, Pumba weiß aus dem Bauchgefühl heraus, was Sterne sind.
Ja, ohne Scheiß, aber das ist ja nur Gag. Siehe die Situation, eine meiner absoluten Lieblingsstellen in diesem Film, wie man drei Ideologien in ein so eine Szene bringt. Ne? Du hast Timon, der absoluten Nonsens redet, sprich all diesen ganzen Scheiß, der da in dieser Welt hinaus
Trumpschen Bullshit.
Warte mal kurz. Timon meinte, dass das Augen von...
Nee, das nein, sind Glühwürmchen, die an dem schwarzen Dings da
genau,
kleben.
Timon, ich zitiere, das sind Glühwürmchen, die da oben festkleben, an diesem großen blau-schwarzen Ding.
Ja.
Also der redet irgendeinen Nonsens. Dann hast du Pumba, der sagt, das sind Sterne, die in Millionen Kilometern...
Nee, Kugeln aus Gas,
die in Millionen Kilometern Entfernung verglühen. Und dann hast du Pumba...
Simba,
der sagt, das sind die alten Könige, bla bla, wo ich Timons Reaktion so geil finde als Religionskritik, weil was er erzählt, sind ja sämtliche Religionen, ne? Also irgendwie die wachen hier über uns. Und Timons Reaktion darauf ist, das heißt, wir werden von einem Haufen toter Monarchen beobachtet.
Ja.
Ist super gut.
Ja, Timon ist so ein bisschen das Proletariat da. Nee, aber tatsächlich genau,
Pumba hatte recht.
Pumba ist so das unentdeckte Genie halt einfach. Ich meine, der legt doch einen perfekten Auerbach halt irgendwie und macht nur eine kleine Pfütze, wenn er ins Bach springt.
Pumba, das Ding ist, der hält sich für dumm, aller Herr halten ihn für dumm, ne? Nur die wirklich klugen Dinge, die sagt immer Pumba.
Ja.
Pumba macht aber auch nicht das Maul auf.
Aber abseits von diesem Science-Ding mit den Sternen macht er nichts, was
und
mich darauf
schlägt. Und den perfekten Auerbach.
Ja, das kann, also Auerbach kann ein gut trainierter Sportler machen, auch mit einem IQ von 80, sage ich
ja,
mal.
Ja, aber nur wenn er einen Trainer mit einem IQ von 180
hat. Ja, das, also ich tue mich da schwer damit, weil es wird von Anfang an, wo wir die Figuren vorgestellt kriegen, eigentlich schon erzählt und angedeutet, dass Timon das Gehirn ist und Pumba ist der Muskel.
Timon ist mehr so der Entertainer. Der glänzt dann halt darin, wenn er halt Hula tanzend vor den Hyänen halt irgendwie dann abgeht.
Der Blender.
Genau, das ist halt das Ding wie bei Pinky und Brain halt auch. Ne? Also so nur weil er die Fresse aufreißt, ist halt nicht der Klügere.
Die sind halt Steve Jobs und Steve Wozniak. Der eine ist der kleine Fette, der das Hirn hat und der andere ist der mit der großen Fresse, den alle sehen halt so. Ne?
Ja.
Na, nee, ich Pumba, weiß ja definitiv nicht. Pumba. Also sorry, ich mache einen Doktortitel im Pumba.
Ich stehe auf Pumba. Pumba ist ein cooler Typ, denn er war ein armes Schwein.
Haben wir genug Pumba gesagt?
Er war ein armes Schwein.
Vor allem Pumba klingt wie wirklich eine Verdauungsstörung.
Pumba.
Ich hab
das
Pumba.
Ist wahrscheinlich kein Zufall.
was hast du? Ich hab Pumba. Na, kennst du das, wenn du zu viele Pflaumen gegessen hast und danach ein richtig Stück Käse und die Pflaumen und
dann
am Käse
richtig, dann hast du danach so einen richtigen Timon am Salz.
Ja. Und wenn du richtig einen Timon abseien willst, dann will der Pumba am Käse, nee, da will die wollen die Pflaumen am Käse vorbei und das nennt sich schon Pumba.
Wir versinken, jop, hier im Schinken, jop, mit dem Großschwein, jop, alle wollen Schweine sein, hey! Mehr Oi, stimmt. Das ist so dumm. Ein herrlicher Song.
Woher kommt die Sau? Redest du mit mir?
Hier habe ich noch eine sehr interessante Zuschrift, und zwar von Sandy River. Sie schreibt...
Sandy River?
Sie schreibt...
Aus Bikini Bottom?
Ja, oder Sandy Rivers aus How I Met Your Mother.
Juhu, schreibt sie, Herz-Emoticon.
Nee, Sandy Cheeks heißt sie.
Große Liebe, Sandy Cheeks heißt sie bei SpongeBob. Sie schreibt, Sandy Rivers schreibt, ich mag auch den zweiten Teil sehr gerne und hoffe, ihr geht darauf ein. Nein. Den dritten kann man allerdings getrost vergessen. So.
Okay, Moment, ich gehe mal auf den zweiten Teil ein. Shadowland.
Okay, Nala und Simba könnten sehr verwandt sein, vielleicht Halbgeschwister? Schreibt Sandy.
Ja, komm mit.
Darauf gehen wir in der nächsten Folge.
Die sind
so viel mehr.
Das ist ein bisschen komplizierter. Aber die Chancen stehen hoch.
Die Chancen stehen sehr hoch, dass das incestuös ist.
Ja.
Dazu mehr in der nächsten Folge.
Hakuna Matata, ja.
Ja.
Hey, ihr seid übrigens beide die Söhne von Mufasa oder die Kinder von Mufasa. Hakuna Matata.
Sandy schreibt außerdem eine kleine lustige Theorie, die ich einmal gelesen habe. Spielt der Film im Planet der Affenzeitalter und sprechen die Tiere wirklich die menschliche Sprache?
Nein.
Wow.
Also, ist eine nette Theorie.
Also,
so
naja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich meine, schau dir mal Afrika an. Das also, spielt ja wahrscheinlich in Namibia, denke ich mal.
Aber in welchem Universum spielt denn dann halt irgendwie Aristocats oder Susi und Strolch?
Offensichtlich in New York. Aber da,
was
aber,
denn, aber das Universum New York?
Lass mich doch mal ausreden. Dieses ganze Ding, es gibt keine Menschen in dieser Logik. Es gibt offensichtlich keine Umweltverschmutzung. Es gibt keine Touristen. Es gibt gar nichts in der Gegend. Dieser Elefanten Friedhof ist offensichtlich völlig unberührt von irgendwelchen Menschen. Es wird gar nichts in irgendeiner Weise angedeutet, dass da das größte Raubtier aller Zeiten existiert. Ich finde es eigentlich eine ganz geile Theorie, weil warum also nicht? Das könnte durchaus
interessant
oder mega so, präapokalyptisch sein.
Es gibt bei dieser Theorie gibt es ja auch die Theorie bei Aladdin zum Beispiel, dass Aladdin in einer postapokalyptischen Welt spielt, die vom arabischen Glauben halt wieder neu bevölkert wurde, weil der Genie Referenzen macht zu Dingen, von denen die gar nichts wissen können, wie Jack Nicholson und Jerry Lewis und so, dass sie sagen so, der Genie existiert halt so lange, dass er das halt miterlebt hat und dann halt jetzt einfach in dieser neuen Welt halt seine ganzen Jokes bringt und keiner ihn versteht.
Und dass das vielleicht nicht mal in Bagdad spielt, sondern das könnte auch New York sein.
Also dieses die nukleare Wüste halt.
Genau. Also dieses Horizon Zero Dawn Ding, die Vorzeit nach der Endzeit.
Ja.
Also zu diesem Planet der Affen Ding will ich kurz
Finde ich mega spannend.
Ach so, was anderes wollte ich noch sagen, was interessant ist. Und zwar König der Löwen war der allererste Disney-Film, in dem man nichts von Menschen sieht, weder direkt noch indirekt.
Ja.
Bei Bambi sieht man die Menschen auch nicht, aber du siehst die Handlungen der Menschen. Also du siehst, wie Tiere ermordet werden. Die Menschen sind zwar nicht im Bild, aber du bekommst die menschlichen Handlungen indirekt mit.
Ja.
Bei König der Löwen. Alter, ich wollte schon wieder Herr der Ringe sagen. Ja,
bei Herr der Ringe spielen Menschen keine Rolle. Moment.
Sie sind alle die Dunedain.
Und pass mal auf, zu dieser Planet der Affen-Sache. Also, ich mag mich jetzt täuschen, aber nein, das tue ich nicht. Im Planet der Affen-Universum ist es so, dass nur die Affen sprechen können. In den neuen Filmen genauso wie in der alten Filmreihe. Da ist es nicht so, dass die gesamte Tierwelt sprechen kann, sondern nur die Affen können sprechen.
Ja.
In den neuen Filmen durch eine Krankheit, in den alten Filmen dadurch, dass es sich tatsächlich um einen anderen Planeten und oder eine paralleles Universum handelt.
Das ist irgendeine Zeitverschiebung, darum geht's ja.
Ja,
das
genau.
Das ist doch das Ding in Planet der Affen 1.
Ja.
Der größte Spoiler, mit dem wir leider groß geworden sind, neben Ich bin dein Vater, das Planet der Affen auf der Erde spielt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich Mark Wahlberg da nicht in der Savanne sehne, ist das für mich nicht das Planet der Affen-Universum.
Ja. Apropos Planet der Affen, da kommt jetzt ein vierter Teil zu der neuen Trilogie raus. Finde ich ja völlig daneben. Ne? Finde ich völlig daneben. Das war so eine geile Trilogie.
Oh.
Ende, paff.
Habt ihr
genial
ganz,
in die Filmgeschichte.
Ganz kurz,
nein, es kommt ein vierter Teil.
Ganz kurz, damit schieße ich jetzt ja auch ganz weit weg vom Thema, aber habt ihr zufällig den neuen Deadpool-Trailer gesehen?
Nee, noch nicht.
Das ist so geil, da sitzen sie am Ende in der Bar halt wirklich so einfach. Ne? Also sein Kumpel, mit dem er halt das Deadpool hat. Ne? So, hey, ja, zweiter Teil. Ja, Mann, es geht megamäßig. Ja, doppelte Daumen hoch. Ne? Ja, eigentlich können sie nach dem zweiten Teil auch Schluss machen. Natürlich, klarer Abschluss. Warum sollten sie einen dritten machen? Da siehst du, wie sich beide totlachen.
Hier habe ich eine interessante Theorie von Alexander Kurt. Scar war der bessere Herrscher. Unter Mufasa gab es für die Hyänen nur Ausgrenzung. Sie mussten im Ghetto leben und hatten keinerlei Anspruch auf Nahrung. Der großherzige Gott-Imperator Scar hat dies geändert. Leider hatte der Film kein Happy End. Am Ende wurde der von Alternativen großgezogene Simba König.
Ja, das ist wie die Parallele zu ziehen zu Saruman, dass man halt sagen, so schlecht war der gar nicht. Der hat Jobs geschaffen, der hat die Industrie belebt, der hat...
Böse in Karate Kid ist Karate Kid.
Ja,
ist gar
Ja, das ist halt einfach, das ist so ein bisschen verdrehte Logik. Das ist wie zu sagen so, ja, Hitler hat ja auch die Arbeitslosenquote runtergedreht.
Ja, und die Autobahn gebaut. Ja. Das stimmt so auch nicht, aber das ist so wie bei Pokémon. Aber das stimmte das ja, ne? So, bei Pokémon ist eigentlich Ash der Böse.
Ja.
Der rennt durch die Gegend, verprügelt irgendwelche Leute, zieht denen die Kohle ab und macht sie danach fertig.
Und missbraucht diese Tiere.
Ja. Obwohl, es gibt eine Stelle, ich habe letztens mit meinen Brüdern Pokémon Rot nochmal gezockt. Da gibt es eine Stelle, wo ich vollkommen verstehen kann, dass der Mann völlig im Arsch ist. Da gehst du zu diesem Captain hin, auf der MS Anne, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert.
Mhm.
Und dem ist schlecht, der kotzt gerade in so einen Eimer und du rennst dahin, sprichst ihn an und dann kommt nur, du berührst ihn am Rücken, rubbel, schrubb und danach ist alles wieder in Ordnung. Der Mann wurde einfach hart, also missbraucht, der Kleine. Und natürlich dreht er dann völlig durch. Das hätten wir bei der Pokémon-Folge nochmal vorher zocken sollen. Es gibt so viele Anspielungen darauf, dass der Kleine sexuell und oder mental missbraucht wurde. Ohne Scheiß, überlegt, zockt das Spiel nochmal und denkt dran, der Typ ist 11.
Ey, Alter, der ist 11 Jahre, wird von seinem Zuhause weggeschickt, nur damit Professor Eich seine Eiche mal an seiner Mutter versenken kann. Das so glaube ich bis heute.
Als ich das jetzt hier vorgestern Ostern halt gezockt habe,
wann war Ostern ja so vorgestern?
Ich bin ohne ein Wort mit meiner Mutter zu reden, zum Haus gegangen und nie wiedergekommen. Und dann Schnitt auf Pokémon 2 hier, ne, Kristall.
da findest du diesen selben Charakter Rot ja wieder in einer Höhle mit einem Level 80 Pikachu. Das heißt, dieser Typ ist von zu Hause weg, hat nie wieder mit seiner Mutter geredet und hat irgendwie 4 Jahre oder so in so einer Höhle gesessen, sich von den Erzeugnissen aus dem Inzest mit ihm und seinen Tieren ernährt.
Tobi wippt
wie bei
grade,
Rick and Morty.
Tobi wippt gerade nach vorne und hinten wie ein hospitalisiertes Tier.
Ey, weißt du, wie krank diese Figur ist? Habt ihr diese Rick and Morty-Folge gesehen,
ja,
wo der Typ seine eigene Nahrung zeugt?
Heute noch gesehen mit Froopy Land.
Ja, genau, Froopy Land. Und so musst du dir das vorstellen. Der sitzt da in dieser Höhle, in diesem Silberberg, fickt sein Pikachu, Level 80 Pikachu, das er sich nie hat entwickeln lassen.
Vor allem dieses Level 80 Pikachu ist halt auch wie nennst du es mal so, dieser 5-Zentner-Spatz?
Ja, Piep. Ja, ohne Scheiß. Und der irgendwie so ein Level 70 Turtok oder so ein Bisa-Floor, wo der ganze Boden draus bestehen muss. Weißt du? Okay, so viel unserem besoffenen Gedanken über Pokémon. Das war ein hartes Wochenende.
Haben wir nicht noch eine Hörerfrage?
Ich habe übrigens das Pokémon-Duell gegen meine Brüder verloren.
Ach, Trilosche. Wir werden dich rächen bei Killing Floor. Übrigens, Tobi und ich spielen immer mal Killing Floor.
Tja, wir haben noch so viele spannende Themen, die wir tatsächlich in der nächsten Folge im Teil 2 besprechen, weil wir noch echt vieles und gutes Hörerfeedback jetzt gleich haben. Und deswegen kommen wir jetzt tatsächlich schon zu den ehrwürdigen iTunes Rezensionen.
Scheiße, das wollte ich vorschlagen für das Hörerfeedback.
Ja, ey, Hans Zimmer, Alter, Hans Zimmer. Leute, was soll? Jetzt muss ich mal wieder schimpfen mit unseren Hörern. Rund 30.000 Abonnenten und wir haben eine neue iTunes-Rezension. Leute, wir brauchen das. Wir lesen jede iTunes-Rezension vor, egal was für ein Schwachsinn ihr schreibt. Deswegen gebt uns die 5 Sterne und nutzt diese Chance.
Ihr könnt auch einfach nur Penis schreiben und wir lesen dann Penis vor.
Das sieht doch super aus, wenn einer den Podcast dann findet bei iTunes. Einfach 5 Sterne,
Penis.
Naja, das Geile ist, die Rezension liest kein Mensch, außer wir vor. Gut, aber sie helfen uns, in den Charts weiterhin sichtbar zu bleiben. 5 Sterne, Küsschen, der Molotow. So unter uns Gebetsschwestern, schreibt er. Dank euch werde ich immer wieder in der Bahn gefragt, ob ich Probleme habe. Träumend in die Bahn schauend, debil grinsend und ab und an laut loslachend. Mag ich. Und da ja alles ab 5 Sternen vorgelesen wird, habe ich mir da noch ein bisschen einen Schmankerl rausgesucht.
Das finde ich eine gute Regel. Wir machen da jetzt nur noch 5-Sterne-Rezensionen über Vorlesen.
Lies einfach alle vor, wir kriegen keine.
Ja. Und zwar,
also mit Text,
hat der Molotow für uns einen polnischen Zungenbrecher,
Alter,
den er selber nicht mal aussprechen kann. Er schreibt, ich freue mich. So, da versuch dich mal.
Oh, mein Polnisch ist so gut wie mein Japanisch.
Seit ich Tschechisch gelernt habe, ist mein Polnisch sehr eingerostet.
Okay, ich weiß nicht mehr, wie man das erste Wort ausspricht. Achso, gehört das W dazu?
Oder keine Ahnung.
Ach nee, das gibt offensichtlich als einzelnes Wort. Okay. Shri Vshi Vrishnishi Si Vshvi Shi Vshko Potri Vshvi.
Toll.
Trishvi.
Das war mit Sicherheit nicht. Ich fühle mich gerade wie ein Rassist.
Das ist so gut, wie es ein Deutscher ohne polnischen Hintergrund mit vermutlich holländischen Wurzeln nur aussprechen kann.
2, 3.
Tri Vichy, Savichy, Chi, Chivichy, Chivichy, jetzt hat Fritz weggemacht.
Ohne Scheiß, dieser Satz hat 5 Vokale.
Ja, da ist vor allem. Ja, nee, ja. Da ist überhaupt ein Vokal drin.
Ja, so. 5. Ich habe gerade nochmal nachgesehen, aber 2 davon in einem Wort und das ist nur 3 Buchstaben lang.
Lieber Molotow.
2 davon in einem Wort und es hat nur 3 Buchstaben. Ja.
Lieber Molotow, schreib uns bitte mal, was das bedeutet. Wahrscheinlich haben wir gerade übelste Beleidigungen von Müttern unserer Hörer vorgelesen. Gut, und damit kommen wir jetzt zum Hörerfeedback.
Na, Von nicht Geburt schlecht.
An beginnt das Erlebnis.
Halte die Fresse, halte die Fresse. Aber nicht mal schlecht. Schönes Hörerfeedback haben wir. Bitte gebt uns Hörerfeedback über unser Kontaktformular kackundsach.de. Michael schreibt: Moin, ihr Kackis. Einige Anmerkungen zur Knastfolge. Vor allen Dingen, Mörder lassen sich gut resozialisieren, sofern sie nicht psychisch vollkommen kaputt sind und deshalb... Entschuldigung.
Oh, Junge, ey.
Den oder die Morde begingen. Man kann, soweit ich weiß, auch nach lebenslänglicher Haft somit in eine psychiatrische Anstalt überstellt werden.
Das stimmt, das kann man auch von Anfang an so.
Ich selbst war mal in einer JVA zu einer Führung, wo eben auch durchaus interessante Fakten genannt wurden. Mörder tun dies in der Regel im Affekt und nicht von langer Hand geplant, sodass es oft bei einem Einzelfall bleibt, auch wenn diese dann nach der Hälfte... eher selten, oder zwei Drittel der Strafe rausgelassen
ist
werden.
Nicht das auch muss man im Regelwerk, dass Mord...
Im Regelwerk, du meinst Gesetz.
Ja, vom Gesetz her halt, dass ein Mord ist nur ein Mord, wenn er geplant ist.
Genau, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Mhm. Und das, was hier beschrieben wird, ist halt ein Totschlag, kein Mord. Ja. Also wenn es im Affekt passiert, ist das in der Regel kein Mord, sondern ein Totschlag. Und ein Totschlag kann deutlich früher enden.
Aber ich...
Also zum Beispiel, wenn du siehst, wie deine Tochter vergewaltigt wird und tötest den Vergewaltiger, im selben Moment ist das ein Totschlag. Oder wenn nicht sogar Notwehr, aber ne, wäre das ein Totschlag. Ja. Wenn du das ganze zwei Jahre später, also wirklich geplant machst, ist das Mord.
Also es ist ja, ich glaube, ich weiß, was Michael meint, dass viele Morde so im Rausch der Gefühle stattfinden.
Ja, aber das also, ist eine Totschlag.
Nein, Moment. Wir sind jetzt keine Juristen, aber Totschlag ist, wenn ich aus einer Reflexhandlung was mache oder aus, weil ich irgendwie fahrlässig irgendwie was mache, ne? Wenn ein Unfall passiert oder im Affekt. Du haust mir jetzt eine rein, ich hau dir ein Messer zurück.
Das ist im Affekt.
Wenn, das ist vielleicht sogar Körperverletzung mit Todesfolge.
Halt. Das ist im Affekt, wenn du nicht geplant hast, dieses Messer mitzunehmen, um damit umzubringen.
Aber jetzt pass mal auf. Du fickst mit meiner Freundin.
Ja.
Ich bin so eifersüchtig, dass ich am nächsten Tag zu dir nach Hause gehe und dir eine Kugel in den Kopf schieße.
Geplant, Mord.
Das ist dann Mord.
Das ist ein bisschen schwieriger, weil das Ding ist, wenn du die Waffe vorher eh schon hattest und von einem Psychologen nach, also wenn du die wirklich eh schon zu Hause rumliegen hattest, was in Deutschland eher unwahrscheinlich ist, und du kommst dann immer noch mega wütend, und zwar von einem Psychologen nach, also nachgewiesenermaßen nach seinen komischen Urteilen, immer noch nicht Herr deiner Sinne zu mir und bringst mich um. Dann ist es immer noch im Affekt.
Aber
dieser Affekt endet halt an dem Zeitpunkt, wo es entweder zeitlich oder psychisch keinen Sinn mehr macht, dass das im Affekt passiert ist.
Ja.
Also ein Mord.
Aber alleine, dass du die Waffe nimmst, selbst wenn sie nur in deinem Haus ist zur Verteidigung, alleine, dass du die Waffe nimmst mit der Intention, weil eine Waffe ist darauf ausgelegt, etwas schwer oder tödlich zu verletzen, wirklich, ne? Alleine, wenn du die Waffe nimmst, um damit dann jemanden zu killen, dann bist du damit halt der, also dann machst du dich des Mordes halt einfach schuldig. Und Fred hat seine Kopfhörer gerade so blöd hingelegt, dass jetzt dauerhaft hier irgendwie eine Leertaste halt gedrückt wurde.
Lass mal mal stehen. Das Dokument wird immer länger.
Wir haben gerade eins aufgemacht, das haben wir dir gegeben.
Ach, und dann festgestellt, wir haben beide, haben noch eins.
Ja. Okay, pass auf, was ich sagen wollte. Du fickst meine Freundin, ich gehe am nächsten Tag zu dir zur Arbeit und bringe dich um. Da ist ein Tag dazwischen, das würde vermutlich reichen, um das als Mord zu deklarieren und nicht als Totschlag.
Je nachdem, wie das prognostiziert wird.
Aber es ist halt trotzdem, sag ich mal, im Rausch der Gefühle. Und weil, lasst mich bitte mal aussprechen, ihr Arschgeigen, ohne Scheiß.
Ey. Ja, was sagst du da so schwammige Dinge?
Ja,
wenn
ich jetzt zum vierten Mal ansetze,
ja, wenn so schwammige Dinge erklärt haben, Mann.
Das ist, aber weil ich das jetzt gemacht habe, bedeutet das nicht, dass ich mein Leben lang immer wieder morden muss. Verstehst du?
Ach so, nein.
So, das
du, ja. Darauf will ich hinaus, ihr Affen. Also, das bedeutet nicht, dass ich jetzt gleich ein Serienmörder bin und dass ich mein ganzes Leben lang immer wieder Leute töten muss.
Ja, aber
Friede, und das meinte Michael.
Ja, okay, ich sag mal so, wenn du den Thrill, weißt du, wenn du den jetzt kaltblütig halt dahin meuchelst und es schaffst, die Leiche zu verstecken, ohne dass du entdeckt wirst, vielleicht hast du ja Geschmack dran gefunden.
Das mag sein. Dann räumst du jeden aus dem Weg, der dem Weg
also,
steht.
überzeugt.
Also Micha,
ja, weil du hast es einmal gemacht, du schaffst es wieder.
Also Micha meint auf jeden Fall, dass es bei den Mördern meistens beim Einzelfall bleibt und dass sie deswegen wohl recht gut resozialisiert.
Gut, dass du dir noch ein Bier geholt hast.
Er sagt, er meint, Betrüger haben die höchste Rückfallquote, gefolgt von Dealern, Einbrechern und Diebstählen. Das kann ich tatsächlich jetzt, wo mir das hier so beschrieben wird, sehr gut nachvollziehen.
Total.
Weil wenn du halt so ein Betrüger bist, hast du gelernt, ey, ich kann mich durchs Leben mogeln. Und ich glaube schon, das macht süchtig, oder? Wenn du dann aus dem Knast kommst.
Ah, das ist der Thrill.
Wir haben ja,
hattet ihr nicht eure Klauphase auch so ein bisschen?
Ja,
mal?
Eben. Ja. Und außerdem, ich bin übrigens nie erwischt worden.
Nee,
stimmt nicht. In der Schule bin ich mal erwischt worden. Wäre ich fast von der Schule geflogen. Außerhalb der Schule bin ich nie erwischt worden.
Ich bin nie erwischt worden. Das ist dasselbe Ding wie bei Klassen, bei Tests. Einen Spicker benutzen. Bin ich auch erwischt worden mal beim Spickern. Echt? Trotzdem habe ich es beim nächsten Mal halt gleich wieder gemacht. Einfach nur, weil, dann mache ich es beim nächsten Mal besser.
Du hast nicht direkt eine 6 gekriegt und bist sitzen geblieben?
Nein.
Weil ich immer einen guten Puffer hatte. Ich kann mir das schon echt gut vorstellen, dass das, also es klingt jetzt etwas platt, aber dass das süchtig machen kann, das Betrügen.
Nee, vor allem, wir haben ja auch drüber gesprochen in der Folge, hier The Shawshank Redemption, dass du eben das Problem hast, dass wenn du aus dem Knast kommst, du praktisch keine Erwerbstätigkeit mehr hast.
Wie beschissen ist es da wieder in die Gesellschaft zu kommen.
Genau, und wie leicht ist es dann wieder, wenn du vorher mit Gras gedealt hast, nachher nochmal mit Gras zu dealen. Und die moralische Hemmschwelle mit Gras zu dealen, ich will jetzt hier keine Politikum aufmachen, aber die ist zu Recht gering.
Ja.
Nächste Zuschrift, Erik Anders S. Punkt. Moinsen, ihr kotigen Kultkönige. Habe heute die Folge über Haie gehört und muss sie direkt weit oben auf der Shitlist einordnen. Beschissener waren nur wenige, zum Beispiel die Nummer 42.
Was soll das denn?
Meint er das jetzt ironisch oder fand er die Kacke?
Er fand sie richtig scheiße. Er hat auch eine Idee für uns und zwar im Bezug zu Haien. Und zwar ein kleines Spiel, wenn man auf Musikfestivals Langeweile hat, mal zwischendurch. Und zwar die Silbe eines Bandnamens durch Shark zu ersetzen. Zum Beispiel Sharktelica, Shark Sabbath, Judas Shark, Cannibal Shark oder sogar so sensationelle Wortspiele wie Sharkira.
Nee, also sorry, da kennen wir bessere Sachen. Du kannst da zum Beispiel Filmtitel, ergänzt das einfach mal mit In meiner Hose, in meiner Unterhose.
In my pants. Ja. Smells like Teen Spirit in my pants.
Oder halt tatsächlich sowas wie hier
Prestige in my pants.
Ja, oder immer Ass ist zum Beispiel auch ganz geil. Ja.
Erik schreibt zum Schluss, ist bestimmt noch nie vorgeschlagen worden, aber macht uns mal einen Einlauf mit den Simpsons.
Ja, das ist so, erinnert euch daran, dass wir alle immer, dass wir ständig sagten, wir trauen uns nicht an Herr der Ringe. Vor 2 Wochen ist passiert, was ihr ja unbedingt wolltet, weil wir haben immer gesagt, wir trauen uns nicht, jetzt haben wir uns mal getraut. Also wenn ihr Simpsons wollt, seid euch gewahr, dass wenn wir das mal machen, ihr auch damit leben müsst. Das Ding ist halt,
wir haben die Simpsons in der Cartoon-Folge für Erwachsene, glaube ich, ja auch schon mit.
Ja, da haben wir auch schon mal das Thema, man müsste mal eine eigene Folge haben. Ja,
das Ding ist halt einfach, zu den Simpsons gibt's tatsächlich nicht so viel zu sagen. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
Man könnte die einzelnen Folgen auseinandernehmen.
Ja, also
aber zum Simpsons an sich.
Also wir haben es angeschnitten in der Cartoons für Erwachsenen-Folge, sehr frühe Folge. Schauen wir mal, ob wir dazu irgendwann noch eine komplette Folge machen.
Vielleicht zum Simpsons-Film mal.
Ich hab grad voll Bock auf Linsensuppe. Hier riecht's voll nach Linsensuppe.
Ja, ich hab gefolgt.
Riechst du das?
Ja.
Ohne Scheiß, hast du Linsensuppe gegessen?
Ja.
Ehrlich jetzt?
Ja, aber ich hab nicht gefolgt.
Du verarsch mich hier nicht.
Ist das eklig, aber da riecht doch dann der Furz doch nicht danach. Du kannst mir doch nicht erzählen, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du an seinen Blähungen erkennst, was er als letztes gegessen hat.
Ich habe gerade Linsen gerochen und danach hat er mir erst erzählt, was er gegessen hat.
Ja, weißt du, das sage ich auch immer, wenn manche Leute sagen so, das ist genau wie, kennst du das im Kino? Wenn du irgendwo bist und so seicht einen ziehen lässt und anderen einfach mal so, sag mal Leute, riecht's hier nach Popcorn? Und alle machen. Und du hast aber gerade genüsslich einen abgedampft.
Also vielleicht hast du irgendwie gerade abgedünstet, so aus Versehen, so einen kleinen Arschwink, den du nicht mitbekommen
hast. Hab ich wirklich nicht, ich wollte einfach nur mich mit einbringen.
Ich habe heute gelernt, dass Fluggesellschaften
14 die Kabine pumpen.
Dass Fluggesellschaften den Flug abbrechen können oder den Start verzögern können, wenn jemand so heftig furzt, dass die Gesundheit der restlichen Crew dadurch gefährdet ist. Aber wie willst du in der Praxis jemandem mit einem Furz die Gesundheit gefährden? Es geht nicht.
Das kann ich dir nach so einem Wochenende wie Ostern und oder Weihnachten zeigen, wenn du möchtest.
Ja, aber ey, Leute, also, Alter, das stinkt wie Sau und ey, meine Gesundheit ist gefährdet, das sind schon zwei unterschiedliche Dinge.
Nee, aber da müssen zwei bis drei Leute anfangen zu brechen, ja, Sekunde, weil das so eklig riecht und das Erbrechen an sich ist ein Gesundheitsrisiko. Du dehydrierst, du verlierst Nahrungsmittel.
Ah. Also es gab vor ein paar Wochen oder Monaten...
Jemand kotzt dir irgendwo hin und die Schlange hört niemals auf. Alle fangen an zu brechen.
Es gab einen Fall vor einiger Zeit, wo jemand gefurzt hat im Flugzeug und der Flug musste abgebrochen werden. Ja, es gab dann eine Zwischenlandung. Diese Notlandung in Anführungszeichen, Notlandung klingt so, als wären die auf dem Acker irgendwo gelandet, aber die sind halt einfach auf einem Flughafen zwischendurch gelandet. Die war wegen dem Furz, aber nicht direkt wegen dem Furz, sondern wegen eines Handgemenges, das aufgrund eines Furzes im Flugzeug entstanden ist.
Ja, ich bin neben dir geflogen, Fred. Also wenn du nochmal mein Gesicht in deinen Arsch drückst, während du furzt, dann kriegst
okay.
du aber auch Handgemenge.
Nächste
du.
Zuschrift.
Ich sauf jetzt ein Bier, wird Fred hier gerade noch hingestellt.
Nächste Zuschrift von Andy K. aus M. Er schreibt uns zum Herr der Ringe.
Oder König der Löwen, wer weiß es.
Mahlzeit, ihr Kotkrümel. Was war das denn? Habe letzten Sonntagmorgen, wie immer, meine Podliste aktualisiert. Und was schlägt mir da ins Gesicht? 3 Folgen Kack- und Sachgeschichten am Stück. Wahnsinn. Perfekt, denn ich bin für 3 Tage in den Osterurlaub gefahren, meine Familie besuchen. Ihr habt mal also 2x400 Kilometer Autobahn so angenehm versüßt, wie ich es lange nicht erleben durfte. Ich ziehe meinen Hut vor euch und eurer Leistung. Jetzt können wir uns einölen, Leute.
Also, schreibt, ich möchte im Vorfeld sagen, wir wussten, dass wir Kritik ernten für diese Folge.
Es ist selten, dass wir Lob für die Folge kriegen.
Jetzt wird eingeölt, Alter. Ich ziehe meinen Hut vor euch und eurer Leistung. Ihr habt in einer Marathonsitzung, die euch körperlich bis an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat, was deutlich zu hören ist, das Thema Herr der Ringe angegriffen, ausgeweidet und als abgefressenen Kadaver in der Sonne liegen lassen.
Du weißt nicht... Das ist sehr schön gesagt. Du weißt aber, du hast einen Scheißdreck davon, eine Ahnung, was zwischen den Aufnahmen passiert ist, Alter.
Fantastische, nicht mit Worten zu lobende Leistung, über die Podcast-Welt wohl wirklich in 1000 Jahren noch sprechen wird und auf die ihr zu Recht stolz sein könnt und niemandem steht es zu, euch irgendwelche Fehler anzukreiden, die sich eventuell eingeschlichen haben könnten.
Tja.
Hüstel, Hüstel, wäre der älteste Hobbit nicht eigentlich Gollum? Smeargol war ja auch ein Hobbit.
Nein, er war Hobbit ähnlich, er war vom Flussvolk.
Die sind den Hobbits nicht unähnlich.
Ganz genau.
Also der Andy K. schreibt an unsere Kritiker, haltet eure ungewaschenen Mäuler, macht es besser oder wie Richard es auf den Punkt brachte, fickt euch. Die 3 Pottgetiere verneigen sich vor niemandem, Herr Tolkien wäre sicher stolz auf euch.
Ja, und trotzdem muss ich mal sagen, Podcastpreis Platz 2.
In der Kategorie Sonstiges und Sport.
Genau, wir sind beim Deutschen Podcastpreis, das haben wir tatsächlich jetzt im Feed noch gar nicht erzählt, Deutscher Podcastpreis, wir waren nominiert in der Kategorie Sport und Sonstiges.
Unsere Kategorien, wie jeder weiß.
Sind leider in dieser falschen Kategorie 2. geworden, aber auch darauf sind wir stolz.
Hey, wir haben das so interpretiert, die Kategorie hieß Sport und Sonstiges so rum, ne? Sport hat gewonnen, wir sind Erster in Sonstiges.
Hey, vor allen Dingen, siehst du mal so, der 2. ist der erste Verlierer, wir sind Erster unter den Luschen.
Aber in einer doppelgenannten Kategorie.
Ja.
Also okay, Leute, Prost. Auf den 2. Platz.
Auf uns, auf den 2. Platz. Vielen Dank an den Podcastpreis, dass wir überhaupt da mitmachen durften.
Und dieser Preis war uns sowieso nicht so wichtig. Wir wollten sowieso nicht Erster werden.
Ja, nee, überhaupt nicht. Wir wollten doch überhaupt nicht erzählen, wir können doch nicht aufnehmen. Wir müssen einen Preis entgegennehmen.
Ich kann sagen, wir hatten in 6 Wochen Vorbereitung natürlich nicht vom Flughafen selber ein Video aufgenommen, mit Sonnenbrillen, in dem wir gesagt wir fliegen jetzt nach
Köln. Ich habe auch nicht schon Tattoo tätowieren lassen, wo draufsteht, Sieger des Podcastpreises 2018. Aber ist okay.
Andy K. schreibt auch, das Lob geht natürlich auch an Marco und Sina, die euch unterstützt und dieses Ereignis erst möglich gemacht haben. In tiefer Demut und Dankbarkeit an die K. aus M. in Klammer steht auf und klatscht langsam. Jetzt will ich noch mal kurz was sagen. Also, es wurde in den Herr-der-Ringe-Filmen und bei Facebook und auch jetzt hinterher so viel gelabert darüber, dass wir so heftige Kritik von den Tolkien-Fans kriegen würden und so weiter. Haben wir nicht. Diese Angst, diese Angst vor Kritikern, die muss man auch mal abschütteln. Auch wenn wir im Zeitalter des Internets leben, diese Kritik hat es nicht verdient, dass so viel darüber gesprochen wird. Wir wurden bei ein paar kleinen Details verbessert, aber wir haben keinen Shitstorm abgekriegt. Mittelerde steht noch. Alles ist gut, Leute. Alles ist verfickt nochmal gut.
Aber da muss ich aber auch mal ganz dazu sagen, wir haben im Vorfeld dessen, weil wir uns selber wild gemacht haben, eben im Zuge dessen so, scheiße, das ist ein riesiges, fettes Thema, wir kriegen Kritik. Und dann aber wirklich, ich finde es so schön gerade, dass er sagt, wirklich so, ja, man hört, ihr habt wirklich viel da rein investiert.
Das haben wir.
Ja, das haben wir wirklich. Also ich habe mit Tobi ein paar Mal geschrieben, wir haben halt wirklich, oder auch gesprochen, wenn wir gezockt haben oder so, wir haben halt wirklich 2 Wochen lang intensivst recherchiert, die Scheiße. Und dann noch eingedampft, weil Fred meinte, lass mal nicht so lang machen.
Ich habe diese Woche noch davon profitiert, dass ich mit meinem Cousin unterhalten habe. In einer stundenlangen Diskussion, während alle anderen Party gemacht haben, habe ich draußen gestanden, wie sich das gehört. Und bei einem Bier über Herr der Ringe diskutiert. Ja. Oder beziehungsweise Silmarillion. Ja, das Ding ist, wir haben ja, also was du meintest mit der Kritik, wir hatten ja echt Angst zum Thema Herr der Ringe-Folge und auch Fred, auch wenn er sich jetzt hier so als cool hinstellt. wir hatten mit mehr Kritik gerechnet, mit mehr Shitstorm gerechnet. Nicht, weil die Folge so geworden ist, wie sie geworden ist, sondern einfach des Inhalts wegen, weil wir kennen das wir hatten dieselbe Angst bei Star Wars. Mhm. Das sind so Fanleuten, denen kann man es nicht recht machen. Und auch wenn wir selber Fans sind, hat man das Gefühl, man kann es anderen Fans nicht recht machen, weil du kannst nicht immer alles beleuchten.
Ja.
Und wir haben bei Star Wars festgestellt, das geht. Und jetzt haben wir bei Herr der Ringe festgestellt, das geht auch. Also, ja, vielleicht geht es dann auch bei den Simpsons, vielleicht geht es dann auch bei anderen großen Themen. So. Ja. Es ist so ein bisschen schwierig, weil wir haben damit angefangen, so, wir sind jetzt die Stimme, die über euch meckern. Mhm. Und mittlerweile haben wir so viele Hörer, dass Leute über uns meckern könnten. Und jedes Mal aufs Neue stellen wir fest, die meckern gar nicht über uns. So, das ist okay, die korrigieren uns, was auch richtig ist.
Ja,
definitiv. Aber es heißt nicht so, ihr seid scheiße, ihr habt keine Ahnung. Ja, vielleicht müssen wir da also mal einen Schritt weitergehen.
Dafür, was für steile Thesen wir immer aufstellen und wie viel Scheiße wir auch machen und wie polarisierend wir auch oft daher schwätzen, kriegen wir tatsächlich relativ wenig Kritik. Hm. Sandy River schreibt auch noch zur Herr der Ringe-Folge, vielleicht wäre es besser gewesen, die 3. Folge komplett am nächsten Tag aufzunehmen. Zumindest Tobi lallt an manchen Stellen doch recht deutlich. Also,
wir hatten es drin gelassen, weil das ist doch der Charme der Folge.
Die Folgen, also pass mal auf.
Ich zitiere dafür, und ja, die Zeit muss jetzt sein, ich zitiere dafür King of Queens. Ihr habt Streit, deine Mutter und ich, wir haben auf einer Matratze gewohnt, in einer Hütte und die Bude war undicht, weißt du, was wir hatten? Ja, Dad, ihr hattet euch. Nein, wir hatten Wodka. Und das ist der Grund, warum ich so lalle.
Also so wie Andi vorhin geschrieben hat, dass es uns körperlich an den Rand des Zerfalls gebracht hat, ja. Das Herr der Ringe Triple Feature war für uns wirklich eine Tour de Force, um es mal so auszudrücken. Das war geil und hat Spaß gemacht, aber es war auch anstrengend und wir haben uns zwischen den Aufnahmen auch angezickt, so wie das auch sein muss bei einem guten Projekt.
Ihr kennt doch das Video, was wir vom Flughafen da noch aufgenommen haben, wo wir total fertig da den Gang lang laufen, ne? Tobi spielt nicht.
Ich war wirklich völlig im Arsch. Aber man muss zu meiner Verteidigung sagen, wir haben 10 Stunden lang insgesamt aufgenommen.
Wir haben nächsten Tag sogar noch aufgenommen, dann mit Kaffee.
Ja. Kurz nochmal zu ein paar schönen kurzen Hörerfeedbacks. Peter P. meint, wir haben die perfekte Mischung aus asozialem, humorvollem Geschwätz gepaart mit fundierter, seriöser Recherche.
Dankeschön.
Vielen Dank. Das haben wir angestrebt.
Ja. Bambi fand die Folge mit den High-Alarm-Jungs sehr erfrischend.
Oh, die schön. War auch wirklich cool. Das hat echt Spaß gemacht.
Die Worte sind schon toll. Bambi, High-Alarm, erfrischend.
Ja. Und wir haben einen neuen sag ich mal, Science-Rechercheur, ein User namens Verplaner87, er schreibt, sehr geehrte Aluhutträger, vielleicht erinnert ihr euch in einer der letzten Folge, wo ich mit Fab und Andy über die Science-Fiction-Waffen of the Future gesprochen habe.
Die fand ich so lustig.
Haben wir über so Mikrowellenwaffen gesprochen, die deinen Rückenmark erhitzen und dich dadurch umbringen und haben ein bisschen gerätselt und waren ein bisschen planlos und Verplaner87 hat uns jetzt geschrieben,
Beim Menschen fängt bei 40 Grad Celsius das Eiweiß an zu denaturieren. Bedeutet, die Molekülstruktur verändert sich und kann von unserem Körper nicht mehr gebraucht werden. Im schlimmsten Fall verklumpft es und verstopft Blutgefäße. Hier sprechen wir von einem Temperaturunterschied von 2 bis 3 Grad beim Menschen, die zwischen Leben und Tod entscheiden. Mhm. Darüber haben wir in der Folge auch gesprochen. Der Mensch als Organismus ist ein super empfindliches System.
Ja, deswegen ist er halt auch einfach, wenn du 40 Grad Fieber hast oder so, das ist gefährlich.
Ich hab einmal, da war ich 11 oder 12, ich glaube eher 11, 42 Grad Fieber gehabt.
Krass.
Ich bin in Quarantäne gesperrt worden und alles, weil die dachten, ich hätte Gott weiß was. Nee, ich hatte einfach nur Grippe, die ausgeartet ist. So, alles gut. Aber trotz ändert nichts daran, dass ich 42,1 Grad Fieber hatte.
Ja.
Und glaubt mir, Leute, das ist eine Erfahrung.
Ja.
So, wenn ihr auf Drogen steht, lasst euch mal anstecken mit heftigem Fieber, weil man sieht krasse Dinge, aber man merkt vor allem, was es mit deinem Körper macht. So, du bist völlig fucked, weil dein Gehirn gefühlt anfängt zu kochen.
Ja, hört euch mal die Prügelspiel-Folge an. Da habe ich nicht mitgemacht, weil ja nur noch gesagt habe, ich bin krank und ich habe ja vorher habe ich ja euch noch per Handy ein paar Sachen halt irgendwie geschickt. Da ging es mir noch gut. Den Abend drauf dann, am selben Tag lag ich mit auch 40 Grad Fieber im Bett. Ich dachte, ich verrecke. Das ist das unangenehmste Gefühl der Welt. Und hatte ja danach im Nachhinein auch eine Hirnhautentzündung. Das war richtig, aber, richtig
weißt
hart.
Weißt du, das ist so das Ding, weißt du, wenn du als Erwachsener 40 Grad Fieber hast, hast du ungefähr dasselbe Gefühl wie ich als Zwölfjähriger mit 42 Grad Fieber. Ich habe halt echt Farben gesehen, das volle Programm.
Schiebt man da Halluzinationen?
Ja, total.
Du bist vollkommen im Delirium. Du kriegst nicht, du hast kein Zeitgefühl mehr, dein Körper fühlt sich seltsam an. Du bist einfach, du denkst, dein Kopf schwebt einfach. Du bist so.
Also,
du
aber nicht auf eine geile Weise.
Du führst einen richtigen Überlebenskampf halt wirklich. Du hast beim Denken Schmerzen.
Ja, also genau das wollte ich gerade sagen. Die Bilder, die ich gesehen habe, und die haben absolut keinen Sinn ergeben, haben mir Schmerzen zugefügt. Einfach, weil ich sie gesehen habe.
Ah, krass.
Ja, das war irre. Und wenn du dann halt die Körpertemperatur auf 2-3 Grad noch höher erhöhst, also als das, was der Körper aushält, als Kind erträgst du mal mehr als Erwachsener, da bleibt nicht mehr viel über.
Krass.
Also die Geschichte, die er geschrieben hat, 2 bis 3 Grad reichen, sehe ich vollkommen ein. Also auch die Ärzte meinen, ich war kurz vor Exitus. Und das habe ich auch gesehen.
No. Der Verplaner hat noch eine gute Zusatzinfo, die sehr gut zu unserem Podcast im Allgemeinen passt. Psychologen merken an, dass Erwachsene, die sich kindisch spielerisch verhalten, wesentlich besser mit Stress umgehen können. Dies äußert sich daran, dass sie wesentlich zufriedener sind.
Ja, würde ich
daraus
sagen.
Daraus lässt sich im Rückschluss ableiten, dass kindisches Verhalten bei Erwachsenen auch daher kommen könnte, dass unsere Gesellschaft immer stressiger wird, zum Beispiel durch Flexibilisierung der Arbeit, Stichwort lebenslanges Lernen, bla bla. Also, sprich, das kindische Verhalten und diese Fixierung auf unsere Kindheit und die 90s und die Turtles ist eine Art psychologische Bewältigungsstrategie, mit der wir das stressige 21. Jahrhundert verdrängen.
Ja.
Ey, ohne Scheiß, ich sag mal, wer...
Wir haben in der Firma dieses neue USB-System des Super Nintendos. Hammerding.
Ja, das Ding ist halt einfach so, ey, ohne Scheiß, wer einfach nur noch erwachsen ist, weißt du, ich weiß, wann ich in welchen Momenten ich erwachsen sein muss. Die Dinger dazwischen, da bin ich einfach... Da bewahre ich mir das innere Kind. Weil das ist neugierig, das hat Spaß und das macht doch mal ein paar dumme Sachen.
Das muss doch sein. Sonst ist das Leben auch langweilig, ganz ehrlich.
Ja, also so ein bisschen ins Wohnzimmer auf den Fußboden stinkern.
Ja, warum auch nicht? Vielleicht mal einen Karneval verkleiden, aber das lernt ihr noch.
Was denkst du, wie witzig das ist, wenn ich mit Tobi zusammen halt irgendwie, wenn wir zusammen zocken und uns darüber beömmeln und dann einfach nur über meinen Knopf im Ohr dann so Sachen kommen. Hier ist ein Vetter! Lauf! Ein Vetter!
Ich hab dir jetzt den Kopf abgeschossen. Das kann doch nicht gesund sein.
Ja, Tobis Bruder neulich, total geil. Wir spielen so Killing Floor halt einfach, ne? Und da du kannst den Zombies, die da kommen, halt auch die Köpfe wegballern und die laufen noch ein Stück weiter. Und sein Bruder, das ist immer total geil, weil wenn ich spiele und Tobi und sein Bruder mitspielen, dann ist es immer Tobi und müder Tobi. So, die klingen halt nicht
genau
gleich. Die klingen stimmlich total gleich. Halt nur sein Bruder Timo, der klingt halt wie Tobi, wenn er müde ist.
So
halte ich die dann immer auseinander.
Noch tiefer und langsamer.
Ja, genau, so halte ich die dann immer auseinander. Und das ist dann total geil, weil wir spielen dann halt irgendwie damit so, ey, ich hab dem jetzt den Kopf weggeschossen und der läuft immer noch auf mich zu. Das kann doch nicht gesund sein. Ich hab mich so weggeschmissen.
Ja, das innere Kind im Manne. Liebe Freunde der guten Unterhaltung und der weißen Klonlöwen,
Besucht unsere Website kackundsach.de, unterstützt uns bei Patreon, patreon.com/kackundsach. Wer uns bei Patreon mindestens $3 im Monat gibt, der darf unseren tollen Premium-Feed hören.
Und da sind schöne neue Sachen mit drin.
Und da sind tolle neue Sachen drin. Oh, das haben wir noch gar nicht im Free-Feed gesagt. Wir haben eine Folge über Stephen Hawking gemacht, zu seinem Tod, zu seinem Leben und seinen Greatest Hits.
Eine schöne Folge.
Tolle Folge. Wirklich tolle Folge. Ja. Danach wisst ihr Bescheid über ALS, über Kosmologie, Singularitäten, schwarze Löcher. Und Stephen Hawking hatte auch einen echten Original-O-Ton.
Genau, Folge. Genau. Wir wissen dann Bescheid über schwarze Löcher. So weit sind wir gegangen. Ja. Der Poster dauert 34 Tage.
Es gibt, also Stephen Hawking hat uns tatsächlich eine echte Voicemail geschickt, die wir vorspielen in diesem in dieser Folge zu hören auf Patreon.
Hater sagen jetzt, das ist gefaked, aber die hat er auf dem Totenbett aufgenommen, nur für uns.
Hey, das ist gonna hey. Genau, zu Patreon findet ihr auch über unsere Webseite kackundsach.de, da ist das verlinkt. Gebt uns die 5 Sterne bei iTunes, folgt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, hört uns auf Spotify.
Swipet uns rechts bei
Tinder, Chatroulette.
Und warte mal, was war die Schwulen-App? Grindr.
Genau, ja.
Guckt euch Freds Glied an bei Grindr.
Spottet unsere GPS-Daten bei Grindr und überrascht uns nachts im Wald. Und hört uns natürlich in der Podcast-App eurer Wahl. Und damit machen wir Feierabend, Leute. Ich freue mich schon wahnsinnig auf König der Löwen Teil 2. Ich freue mich echt mega drauf.
Also auf den Teil 2 der Podcast-Folge des ersten Films.
Ich König der Löwen Teil 2. Die sich jetzt hier desillusioniert finden, wir nehmen das auch wirklich erst nächste Woche auf.
Ja, genau. Weil Freds Freundin kommt gleich nach Hause und die hat morgen Termine.
Ja, und das wird doch einfach zu viel.
Morgen früh raus.
Also wir haben jetzt wirklich noch Stoff für 1,5 Stunden interessantes Gespräch. Und es reicht jetzt auch heute. Gut, Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss.
Genital weinen?
Ja, genital weinen?
Ey, aber, ist ja widerlich. Richard, du Schwein, klapp bitte die Klobrille hoch, wenn du das nächste Mal Pipi machst.